Willkommen, meine Lieben, bei Was Bitcoin bringt, dem Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Coinfinity. Heute habe ich eine ganz, ganz besondere Folge für euch und einen Beweis dafür, warum ich sicher die richtige Entscheidung getroffen habe, vom klassischen Finanzjournalismus auf den Bitcoin-Podcast umzuschwenken. Wir sprechen heute fast 2 Stunden lang über die Geschichte der Finanzmärkte, die Finanzkrise, die Dotcom-Bubble, aber auch die jetzige amerikanische Administration, den Einfluss von so Leuten wie Howard Lutnick von Cantor Fitzgerald, wie Trump tickt, was in Europa schiefläuft, was unsere Chancen sind und natürlich ganz, ganz viel über Bitcoin und das mit jemandem, der in all diesen Dingen einfach direkte Erfahrung hat. Mein heutiger Gast, der Pius the Banker, er war bei Deutsche, bei der Deutschen Bank, er war sogar bei Lehman Brothers, er war bei Cantor Fitzgerald, wie bereits erwähnt, und hat bei der Deutschen Bank zum Beispiel das mitgemacht, was wir von The Big Short kennen mit Ryan Gosling. Er war da dabei, er hat das alles gesehen, er hat danach die Bad Bank abgewickelt für die Deutsche Bank. Er war einer der ersten Investoren an der großen Kryptobörse Bitpanda und war jahrelang auch mit Howard Lutnick, dem heutigen Handelsminister in Amerika, unterwegs, um dessen Investmentbank aufzubauen. Hat in London gelebt, in New York gelebt und jetzt reist er um die Welt und redet mit Leuten über Bitcoin, die gerne über Bitcoin reden, wie zum Beispiel ich. Ja, und am Schluss sage ich jetzt gleich, bleibt dran, ja, hört den Podcast von mir aus auf 2.0, ist mir völlig egal, weil am Schluss reden wir natürlich auch über seine Preisaussichten und die werden euch gefallen. Vor allem dann, wenn ihr einen Coinfinity-Account habt oder euch einen anlegt und dann auch noch den Code, was Bitcoin bringt, reinhämmert, spart ihr euch 21% in den ersten 6 Monaten Kauf, Verkauf, Spar. Plan, Leitin-Netzwerk, Beratung, Firmenkunden, alles inklusive und natürlich auch dieses Angebot gilt auch für Bestandskunden. Und jetzt wünsche ich euch extrem viel Spaß bei dieser absoluten Monsterfolge. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast da, den Pius Sprenger. Servus, Pius.
Hallo, Nico.
Du bist ein Deutscher, in Deutschland geboren, aber du hast gearbeitet in Amerika, in London, bist Investmentbanker und ein sehr früher Bitcoin- und Krypto-Investor, auch auf der unternehmerischen Seite. Habe ich das zusammengefasst?
Ja, fast. Mehr auf der unternehmerischen Seite zuerst. Was Bitcoin angeht,
ja.
Aufgrund meines Hintergrunds als früherer Händler und Investmentbanker investiere ich zuerst natürlich Unternehmen rein, die jetzt auch nicht direktional sind. Und man denkt, naja, Bitcoin, jetzt vielleicht darauf zurückzukommen, vor 2014, 15, wusste keiner, Bitcoin war bei 300, 400 Euro, geht's hoch, geht's runter, geht's auf null, das war überall. Aber als Händler, was ich damals war, an der Wall Street, es ist egal, ob es hoch oder runter geht, du willst irgendwie immer Geld verdienen, indem du in der Mitte stehst. Und daher war mein ursprüngliches Investment natürlich keine direktionale Sicht zu nehmen auf Bitcoin, sondern mehr eine Handelssicht, zu sagen, ich investiere in die Plattform, die quasi immer Geld verdient. Das ist so wie die Erdnüsse und man hat 2 Riesenelefanten, die um die Erdnüsse sich kämpfen. Und ja. Ich bin einfach der kleine Affe, der immer sich ein bisschen was rauszieht. Mir ist also egal, wie die Schlacht da ausgeht. Und das war ein bisschen meine Sichtweise damals, die sich dann natürlich im Laufe der Jahre deutlich geändert hat.
Das heißt, im Laufe der Jahre hast du einfach gesagt, Bitcoin ist als Investment auch interessant.
Absolut, ja.
Du hast investiert in Bitpanda. Du warst einer der ersten Investoren in Bitpanda.
Ich glaube sogar der erste, ja.
Wie kam das?
Ja, über meine ehemalige Frau, die hat einen Bekannten, der tatsächlich eine Familie gut kannte. Also war einen persönlichen Bezug. Und das war ein extrem schlauer Kerl. Und den habe ich 2012 kennengelernt. Und man trifft Menschen. Ich investiere in Menschen. Mhm. Und man merkt, egal was die machen, die kriegen es irgendwie immer hin. Und das war einer. Ein Österreicher aus Wien, studiert, sehr jung damals, Anfang 20. Und der einfach sehr gescheit war und sehr, sehr aufgeweckt war. Und dachte ich, weißt du was? Egal was du mal machen wirst, ich werde da immer rein investieren. Und tatsächlich kam er dann 2015 um die Ecke, hat mir erzählt zu Weihnachten, dass er eben Bitcoin, das hieß damals noch anders am Anfang.
Bitpanda meinst du?
Bitpanda, das hieß Coinminal am Anfang, furchtbarer Name, ganz furchtbarer. Auch einer Gründe sagen, na, da müsste was Besseres haben. Und ich fand das Konzept extrem spannend. Ich hatte die Folgen schon von Bitcoin gehört und es auch verfolgt, aber wie gesagt, als Händler in New York haben die Foreign Exchange Händler des Zeugs von morgens bis abends so privat gehandelt, nebendran. Und ich fand es auch mathematisch sehr interessant, das ganze Konzept. Und sagte, weißt du was, da ist Volatilität, ihr seid in Österreich. Und wie sind die draufgekommen? Natürlich zu sagen, ja, das ist, wenn du damals irgendwie zum Beispiel Pokerspieler warst, und dann kam plötzlich so Bitcoin auf. Dann hieß es ja, wo kriege ich Bitcoin? Ja, das kriege ich irgendwie in Slowenien oder weiß Gott wo. Und dann, da wollte ich jetzt nicht mein Geld hinschicken. Und so kam als die Idee, ich möchte eine Plattform aufbauen, die sicher ist, die transparent ist, die in Österreich ist, die reguliert ist, sehr stark reguliert ist, wo Leute sich einfach wohlfühlen, wie sich mit der Bank wohlfühlen. Und ich glaube, die Geschichte ist ja in Österreich und Europa bekannt von Bitpanda, die meiner Ansicht nach eine sehr schöne ist, eine sehr tolle ist. Und auch, glaube ich, das Team ein sehr spannendes. Und das vielleicht doch zum Schluss. Eben, du hast die beiden Gründer, die irgendwie hochintelligent sind, aber eben nicht diese klassischen Studenten, sondern tatsächlich auch sehr, sehr spielerischen Hintergrund. Und du hast eben auch dann einen CTO, der irgendwie ein Schweinefarmer ist. Und ich habe gesagt, also irgendwie solche Typen kombiniert mit solche Weird-Typen kombiniert mit der Weird-Asset-Class, das Weird-Squared. Das ist entweder alles mal gar nichts schnell wird oder viel, viel mehr.
Und es ist viel, viel mehr geworden. Ich meine, Bitpanda ist das erste Unicorn aus Österreich gewesen. Die erste Firma mit einer Milliardenbewertung aus Österreich. Und das hat als Bitcoin-Firma angefangen. Das ist schon faszinierend.
Ja, ich war damals, absolut, konnte das natürlich nicht sehen. Und ich war ja damals an der Wall Street, habe also über den Teich rübergeschaut und eben nur durch diesen persönlichen Bezug hätte ich nicht vorstellen können. Ich weiß noch, wie ich damals dann auch investiert habe. Und dann habe ich mit einem Lawyer zu tun gehabt aus Österreich wegen dem Prospekt. Und dann also sagt, was habt ihr da für Stories eigentlich in Wien oder in Österreich? Ich bin ja nicht in Europa gewesen. Ich kenne nur die amerikanische Story. Ich meine, ja, das Beste war, glaube ich, so was an Adidas verkauft wurde für 400 Millionen oder sowas, so ein App, glaube ich.
Runtastic.
Genau.
Ja.
Und dachte, das ist so das Große. Und dachte ich, gut, das wäre schon mal sehr, sehr gut. Also es ist halt ein sehr, sehr kleiner Markt. Aber was, glaube ich, und deswegen auch die Bitcoin-Story gezeigt hat und eben auch die Firma, dass auch aus so einem kleinen Markt wie Österreich, so einem kleinen Wien, letztendlich eine dominierende Kraft auch europaweit jetzt schon sehr über Deutschland, Schweiz hinausstrahlt, werden kann. Und sicherlich auch viel Glück, was die letzten paar Jahre passiert ist. Viele von solchen Firmen gibt es heute nicht mehr. Und das haben sie, glaube ich, auch ganz gut gemeistert.
Wir haben auch viel gelernt in Sachen Regulierung. Es ist kein Zufall quasi, dass jetzt die anderen großen Krypto-Firmen, so wie, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, welche waren das? KuCoin und Bybit, glaube ich, die jetzt gerade von den Nordkoreanern für 1,7 Milliarden ausgenommen wurden, die ihre Europazentralen in Wien machen. Und warum? Weil natürlich rund um Bitpanda in diesem Krypto-Ökosystem einfach Know-how entstanden ist und du brauchst halt ein paar Leute, die sich ein bisschen auskennen, auch auf der regulatorischen Seite, und jetzt haben wir das halt hier.
Also sollte ich vielleicht mal mit dem Management von Bitpanda sprechen, dass sie da vielleicht so eine Fee verlangen von diesen Leuten, dass sie dieses Ökosystem kreiert haben. So war ja die amerikanische Denkweise.
Du hältst immer noch Anteile?
Ja.
Das heißt, wenn sie eine Fee verlangen, verdienst du auch mit, hast du auch was davon.
Immer.
Ja. Und der Banker spricht. Ja, aber spannend. Und das Zweite, und da springen wir jetzt gleich rein, und das ist ein harter Bruch, aber es ist faszinierend. Du bist also Deutscher, der in Amerika lange Zeit an der Wall Street gearbeitet hat. Du bist in Bitpanda investiert, du kennst dich mit Bitcoin aus. Und du warst zuletzt, letzter Job war Cantor Fitzgerald.
Ja.
Die Homebase von Howard Lutnick. dem amerikanischen Handelsminister. Kann sein, dass er schon nicht mehr Handelsminister ist, wenn das hier rauskommt, aber wahrscheinlich ist es noch. Und meiner Meinung nach die treibende Kraft hinter sowohl der Strategic Bitcoin Reserve oder wie sie heißt jetzt Bitcoin, ist das eigentlich, das ist doch bescheuert, oder? Das heißt doch Strategic Bitcoin Reserve und nicht Bitcoin Strategic Reserve. Aber jetzt nennen sie alle Bitcoin Strategic Reserve, auch in Amerika.
Ja, ich glaube, das ist ein bisschen Marketing-Spiel. Ich meine, da kommen die auch leicht durcheinander wahrscheinlich. Ich habe es auch gar nicht mehr so verfolgt, weil es immer sich ständig dreht.
Aber es ist Strategic Oil Reserve, daher kommt der Ausdruck und nicht Oil Strategic Reserve. Okay, gut. Also, falls uns jemand zuhört in Washington, könnte das noch ändern. Aber gut, Howard Lutnick, erzähl mal deine Geschichte generell. Wie bist du dort gelandet? Was hast du da gemacht?
Ich bin, wie gesagt, von Hause aus Investmentbanker, eigentlich Händler. Habe da in den 90er Jahren angefangen im Handel. Zuerst in Frankfurt, wo letztendlich nichts Großes war. Warum bin ich überhaupt im Handel gelandet? Ich bin Mathematiker vom Hintergrund her. Ich habe Mathephysik studiert, habe in Mathematik promoviert hatte keine Lust mehr eigentlich auf eine akademische Karriere. Da sind andere vielleicht viel besser geeignet zu machen. Und bin ja wie die Jungfrau zum Kinde quasi, plötzlich im Handelsbereich der Deutschen, damals Deutschen Morgan Grenfell, was die Deutsche Bank war, in Frankfurt gelandet. Warum? Deutschen 90er Jahre waren geprägt von der Einführung von Derivaten im Bankgeschäft. Und da hatten vor allem die Europäer einen Riesenvorteil und kommerzielle Banken. Warum? Weil Derivate durften von Investmentbanken so nicht abgebildet werden, aufgrund von dem 1933 Glass-Steagall Act.
Yeah.
Den hat erst dann Bill Clinton in einer der letzten Aktionen einfach gesagt, okay, das vergessen wir jetzt, was auch ein Thema war für die Finanzkrise, die dann kam. Und so bin ich in Frankfurt gelandet, auch relativ schnell nach London, weil da war für Europa halt das Zentrum. Und im Kreditderivatbereich, Default Swap, alles, was so neue Innovation ist. Also ein bisschen diese Zeit, die später durch Krypto und Bitcoin vor allem kam, habe ich quasi 90er Jahre Derivate, neue Produkte, wild, unreguliert, keiner wusste genau, wie man die Dinge bewertet. Und da haben Leute eben geglaubt, naja, so ein promovierter Mathematiker, das war ein Hype eben, JP Morgan, Goldman, alle haben solche Leute geheuert, obwohl wir keinen Hintergrund hatten im Bankwesen.
War das schon die Quants?
Den Quants, aber ich war nie den Quant, ich war immer eigentlich Strukturierer und dann auch Händler. Mhm. Das Quant fand ich jetzt nicht so spannend, weil das, was ich früher in Mathematik gemacht habe, da finde ich Modellierung mit irgendwelchen Monte-Carlo-Simulationen langweilig. Ich finde eher so eine pure Mathematik interessant, aber nicht das. Aber gut, okay. Hat mir geholfen, einen Job zu kriegen. Und bin dann in Handel gegangen, bin dann relativ schnell in London zu Morgan Stanley, habe da 2 Jahre gearbeitet, eben damals die führende Investmentbank, dann für 1,5 Jahre bei Lehman Brothers und wurde von der Deutschen Bank wieder zurückgeheuert. Und zwar mit der Idee, und da war es halt ganz, ganz interessant, ich war im Corporate-Derivat-Bereich, zu sagen, wir wollen jetzt in diesen Verbriefungsbereich, Hypothekenverbriefungen, Kreditverbriefungen, da wollen wir ein Derivate-Geschäft aufbauen, kommst du rüber, machst das für uns. Und dieses Management kannte mich von der Deutschen Bank. Und dann bin ich zurückgekommen und habe dann im Subprime angefangen.
In London?
In London, aber mein Chef war Craig Lichtman in New York.
Ist das Ryan Gosling?
Das ist Ryan Gosling.
Aus der Big Short. Dein Chef war Ryan Gosling?
Genau, das ist Ryan Gosling. Und ich war die Nummer 2 aus London heraus, hatte keine Ahnung von Subprime, habe das gelernt. Und das zeigt auch was, wenn man so von außen hervorkommt. Jeder, der Subprime gehandelt hat, das gab es ja seit Anfang der 2000er, kam aus dem aber Verbriefungsmarkt. Schon seit 90er Jahren, Credit Suisse, Goldman. Und die haben natürlich, gucken sich Dokumente ganz an und sagen, oh, das ist alles sicher. Und da ich jetzt für den Craig gearbeitet habe, der auch schon einen sehr weird Background hat, so von seinem Typ her, hat er mich so in den Subprime eingeführt und meinte, all this stuff gonna go to Crochet. Meine, okay. Was übrigens 2004, 2005 eine Mindermeinung war.
Der hat 2004, 2005 schon angefangen dagegen zu wetten, beziehungsweise es war ihm klar, dass das irgendwann mal kaputt geht.
2005. Es war nicht klar, dass es kaputt geht in dem Maße, wie er dachte. Aber da wird es jetzt spannend. Mein Job war, Portfolio-Transaktionen zu machen. Das heißt, nicht nur auf einen Bond ein Derivat zu kreieren, sondern auf einen kompletten Pool von Bonds. Also du wählst dir 75 so verschiedene Hypothekenanleihen, gewisse ganz dünne Tranchen wählst du dir, auf die du handelst. Und dann sagst du einfach, wie so eine Versicherung, ja, für die ersten 10% Verluste übernehme ich, aber zwischen 20 und 50, die nimmst du. Das war mein Derivate-Hintergrund, das aufzusetzen, den Handelsbereich aufzusetzen, die Kunden zu überzeugen. Das ist ein ganz neues Produkt. Das sind so Cash-Kunden gewesen und plötzlich hast du so ein Derivate-Produkt. Und jetzt habe ich 2004, 2005 angefangen. Craig dachte, na, so ein Deutscher in London. War dann überzeugt, dass innerhalb eines Jahres hatte ich die meiste P&L von allen, seinem Desk, was alle überrascht hat.
Was heißt das? Was heißt
P&L Profit.
Okay.
Mit meinen zwei Leuten und quasi dem Hund, der das aufgebaut hat, und der Craig, der mir das Produkt beigebracht hat. Und da war schon damals eben die Sicht von unserem Handelsbereich, das ist eher gefährlich, man sollte das Ding eher nicht haben. Jetzt, wie transparent waren wir als Handelsdesk? Craig und auch ich dann habe das jedem Investor gesagt, das kann auch schief gehen. Wir sind, passt zu Bitpanda, wir sind auf beiden Seiten. Wir sind ein Handelsdesk. Mein Job ist Kauf und Verkauf. Ich nehme keine persönliche Sicht. Das bist du, bist ein erwachsener Mensch. Aber wir glauben, das war auch die Meinung der Bank, das kann schief gehen. 2005, 2006 haben uns Leute ausgelacht. Sagt er, ihr seid der Wahnsinn, das ist never gonna go wrong, bla bla bla. Die ganze Nummer, die man sich so vorstellen kann. Und für uns war es tatsächlich schwer. Warum? Von unserer Handelsposition her und auch von meiner persönlichen Handelsposition war ich short. Was heißt short? Short heißt, ich verdiene dann Geld, wenn die Hypothekenpreise, jetzt nicht die Häuser, sondern irgendwie diese Anleihen, im Preis fallen. Mhm. Nur was ist passiert? Wie immer in so einer Bubble, das passiert genau das Gegenteil. Das ist exponentiell gestiegen, die Emissionen und die Spreads, also der Risikoaufschlag wurde immer enger und enger und enger. Und das gab dann schon massiven Druck auch von dem Management aus Frankfurt heraus, die sagt, ihr seid wahnsinnig, ihr müsst eure Short-Positionen unwinden, obwohl wir auch Long hatten, ihr müsst da jetzt wirklich raus, das kostet uns ja ein Vermögen. Und dann kam eben dieser berühmte Trade, der auch im Film gezeigt wird, bei Morgan Stanley. Das war, ich glaube, es ist sicher öffentlich. Und zwar mein früherer Arbeitgeber. Die hatten als Handelsbereich ein Prop-Desk, also Proprietary Desk. Das sind sozusagen die smartesten, die cleversten Leute, die so eine Handelsabteilung hat. Mhm. Die handeln für sich selber, nicht wie wir die Kundenbedürfnisse bedienen müssen. Und die kamen auf uns zu, auf Craig und mich, und sagten, wir wollen 3 Milliarden von so einer Position kaufen. Und zwar 40%, die ersten 40% Verluste nehmt ihr und wir nehmen alle anderen. Und der Grund, warum die es gemacht haben, war, die haben auch gegen den fallenden Hypothekenmarkt gewettet. Aber hatten gesehen, es kostet, man muss eine Prämie dafür zahlen. Wenn ich auf etwas wette, muss ich dir eine Prämie zahlen. Aber wenn es dann für mich ausgeht, habe ich einen Gewinn. Und haben 3 Milliarden Positionen 2006. Ende 2006. Und ich habe mit denen rumdiskutiert, habe gesagt, da 25 Bas.
Das war jetzt eine Wette gegen den Immobilien.
Also genau, die haben dafür gewettet, wir haben dagegen gewettet.
Dafür, dass es weiter raufgeht oder dass es runtergeht?
Dafür, dass es weiter raufgeht, ja, dachten okay. die. Okay. Aber die haben nur das gebraucht, um quasi ihre eigene Short-Position, sie haben nämlich dagegen gewettet, auszugleichen. Okay. Und die haben das ein bisschen sehr strukturiert gemacht. Und wir haben da 3 Milliarden einfach die Gegenseite genommen. Und das war tatsächlich der einzige Trade. Und das war auch Glück, das zeigt auch etwas vom Leben. Natürlich, wenn ich jetzt sage, du und ich treten in eine Transaktion ein. Und ich sage, Nico, du nimmst die Verluste von 40-100% und ich übernehme die von 0-40%. Dafür zahle ich dir, weil du die Verluste nimmst, von den obersten 60%, 0,2-0,3%. So viel war es damals. Auf 3 Milliarden. Dann muss ich das auch, mein Modell sagt, ich muss auch die Gegenposition kaufen, um das auszugleichen. Das ist ja das Quantitative. Und das nennt man Delta-Hedging. Auf dem Aktienmarkt kennt man das, was ich gemacht. Und da sind wir hingesessen, Craig und ich. Man sagt, wisst ihr was? 3 Milliarden mal 0,25, das sind 7 Millionen Prämie ist ja. Das nehmen wir auf die Lunge. Das ist jetzt, da wollen wir jetzt nicht 100 Millionen extra kaufen und ausgleichen und es absichern. Kurz forward, 1,5 Jahre später, wurde diese Position ausgeglichen. Morgan Stanley oder 2 Jahre später hat uns über 2,9 Milliarden bezahlt. Cash. Ein Goldman fast 5 Milliarden. Das wurde damals auch von Morgan Stanley, mussten sie reporten, wären beinahe aus der Kurve gefallen, wie mir auch. Also der ganze Markt, das war systematisch. Was war der Unterschied von uns gegenüber den anderen? Wir haben gesagt, am Ende ist es ein hochkorrelierter Markt. Wenn einer fällt, fallen alle. Die Sicht der Ratingagenturen war, nee, das ist völlig divers, das hat nichts miteinander zu tun. Wenn der ausfällt, der Hypothekenanbieter, hat das nichts mit dem zu tun. Und da haben wir einen konträren View genommen. Und das passt eigentlich ganz gut dann auch für mein Mindset und auch von Gregs Mindset zu sagen, du, etwas, was Mainstream so annimmt, dass es ist, das war damals ganz Wall Street und das sind die cleversten Leute vom MIT, von Stanford. Und dann kommst du vom Bodensee daher und Craig, der auch ein Weirdball ist, mhm. und sagen, wir sehen das irgendwie ganz anders. Und jetzt musst du das eigene Management überzeugen, die sagen, who are you guys? Goldman Sachs, they are the smartest and I think it's stupid. Das ist schon mal, und die Ratingagenturen, ich muss die alle überzeugen intern und auch das Backoffice, zu sagen, meine Modelle sind richtig. Ich habe nur 2004 im Modell eingeschrieben, diese Hypothekenanleihe sind, und so war es gepreist, 90% korreliert. Wie es Craig Lipman so colorful immer schön gesagt hat, das ist ein sehr guter präsentiertes Experiment, it's all the same shit. So, entweder ist alles gut oder ist es alles nicht gut. Da gibt es nichts in der Mitte. Und das war eigentlich unser Ansatz und aus letztendlich einer Prämie. Wir haben Morgan Stanley um etwa 12 Millionen Prämien bezahlt und über 2,9 Milliarden bekommen. Ich glaube, der beste Trade, den die Deutsche Bank je in der Geschichte gemacht hat.
Das war dann der Schluss auch vom Film, wo dann Ryan Gosling da sitzt mit seinem Scheck. Ja, und also ich finde ja, dass der Film...
Den er gekriegt hat, also ja. Meiner war jetzt leider nicht in der Größenordnung.
Das musstest du jetzt loswerden. Ja. So wie du es jetzt beschrieben hast, muss ich wirklich sagen, dass der Film schon einen wirklich guten Job macht, das alles darzulegen, diese Überzeugung auf der Main Street, wo dann der Michael Burry herumfährt und mit den Brokern redet, die Mortgages vergeben, ja, und sie sagen, why would they admit to this? Warum geben sie das zu? Und sie sagen, und dann sagt er, die geben das nicht zu, die geben an, ja.
Ja.
Und dann ist das wirklich so gekommen, aber am Ende des Tages hat man ja dann auch wieder, also der Film geht ja eigentlich damit aus, dass Burry auch wütend ist, weil sie ja dann doch ein Bailout bekommen zum gewissen Teil.
Und das ist ein interessanter Punkt, der Bailout. Und tatsächlich 2008, und das ist ein interessanter, ich war eben tatsächlich da also vor allem die Großteil der Zeit in New York dann, ja. Und natürlich ist die erstes Gefühl, wir haben gewonnen. Wir haben es eben gezeigt, guck mal, Bear Stearns geht unter und Morgan Stanley. Und tatsächlich ist es mir klar geworden, da hat Morgan Stanley noch nicht bezahlt. Da dachte ich, mein Gott, die schulden uns 2,5-3 Milliarden. Das heißt, es ist ein Asset für uns. Da haben wir ja riesenlang rumgestritten mit denen, weil die wollten es ja nicht zugeben. Und dann siehst du, der Aktienpreis von allen Banken, die hochkorreliert gegen Null gehen. Die Amerikaner, auch die Europäer. Vor allem die Europäer dann auch. Und davon dieser ursprünglichen Freude, wir haben gewonnen, ist es sehr schnell übergekippt. Das erwischt uns alle. Da kommen wir alle nicht raus. Wie im Flugzeug. Da schürzen wir jetzt alle ab. Das ist da, am Ende haben ja Banken gegeneinander gewettet. Aber es hätte nichts geholfen. Und tatsächlich hatte ich damals die Ansicht, die übrigens auf dem Handelsfloor von solchen Bankern die Mindermeinung war, dass es das Richtige wäre, wir werden alle fehlen, alle, auch wir, auch wenn das mein ganzes Vermögen, ich war damals am Anfang der Karriere, aber trotzdem, schon mal noch zu 9 Jahren rein, aber dann ist es das Richtige. Und stattdessen wurde die Banken ausgebildet, was meiner Ansicht nach eine Todsünde war, hätte nie passieren sollten. Und natürlich, es kommt dann noch dazu, Zinsen wurden gesenkt, das heißt, der normale Sparer wurde letztendlich wirklich, das ist die Inflation genommen, der wurde quasi ärmer gemacht.
Die Leute,
und jetzt kommt es aber noch dazu, die Banken wurden noch mit mehr Regulatorik überworfen, die wieder der Kunde bezahlt. Mhm. Plus KYC, Knowing Your Customer, plus Anti-Money Laundering, alles so Dinge, wo du sagst, warum machen das Banken? Und das bezahlst du als Kunde der Bank. Und das war etwas, wo dann so die Bitcoin-Story reinkommt, was auch interessant ist, dass ich immer sage, wer war dieser Satoshi? Weil, genau, Nakamoto.
Habe ich heute extra angezogen für dich, den Satoshi Nakamoto Pulli.
3. Januar 2009, der erste Genesis-Block, das ist der Genesis-Block, also der erste Block, der gemeint wird. Und wo er eben sagt, New York Times Bailout ist ja da
Time,
drin.
Times of London.
Genau. Ja. Times. Und der All-Time-Low vom S&P 500 war tatsächlich im März 2009. Das heißt, es war alles noch so eben nicht klar, was da passiert. Und sagt, wie kommt es, dass in so eine Phase plötzlich wie von Außerirdischen das so auf die Erde aufschlägt und sagt, guck mal, das ist die Lösung. Und natürlich hat er jetzt nicht alles erfunden. Adam Blank, Black, glaube ich, ja. Der natürlich Technologie schon 90er Jahre entwickelt hat mit Proof of Work, der letztendlich geschickt das alles zusammengefasst hat. Aber
willst du damit sagen, ist es möglich, dass Satoshi am Ende des Tages ein Wall Street Insider sogar war? Dass das einer war, der das gesehen hat und sich gedacht hat, das ist eigentlich eine scheiß Idee hier und da machen wir das anders.
Unwahrscheinlich. Das würde voraussetzen, dass es natürlich einerseits wie so ein Cyberpunk ist,
ja,
und gleichzeitig ein Wall Street-Typ. Ja. Aber ich weiß nicht, kann sein, ein guter Programmierer, einer, der auch sehr gute ökonomische, wirtschaftliche Kenntnisse hat, der das Fiat-System extrem gut kennt,
ja,
das ich übrigens erst über Bitcoin kennengelernt habe, und das sage ich als Banker.
Es ist ja auch wahnsinnig schwierig, quasi das etwas zu verstehen, wenn du nicht eine Perspektive hast. Wenn du nicht du kannst das Tal nicht sehen, wenn du nicht auf den Berg raufgehen kannst. Dann bist du immer im Tal und weißt du, was ich meine?
Ja.
Also ohne Bitcoin ist es, ich hatte mich mit Fiat beschäftigt, lange vorher auf einer journalistischen Ebene, auch wegen dem Ding und so weiter. Aber es ist immer, also abstrakt über Gold zu reden, das verstehen die Leute nicht. Mit Bitcoin verstehen sie es.
Warum verstehen Sie Gold nicht?
Weil das immer so abstrakt ist. Und sagen, ja, da muss der Staat wieder den Goldstandard einführen und dann können wir wieder ein richtiges Geld haben und so. Mit Bitcoin kannst du es selbst machen. Du kannst selbst Bitcoin kaufen, halten, dann bist du quasi, hast du dich losgelöst. Und das ist ja genau das, was du auch beschrieben hast, nicht? Also in dem Zeitpunkt, wo alle Banken gemeinsam gefailt sind, gab es zwei Möglichkeiten. Entweder du hast den Kollaps, was auch eine Katastrophe ist, und oder du hast die inflationierende Bailout-Variante, was auch eine Katastrophe ist. Du hast die Wahl zwischen zwei Katastrophen am Ende des Tages. Und Bitcoin wäre da eine Lösung. Aber also, wie lange hat es gedauert von deiner Erfahrung bei Deutsche Bank, bis du Bitcoin auch gefunden hast? Du warst ja nicht dabei 2009.
Nein, tatsächlich hat es so angefangen über meinen Bekannten, ja, den ich da investiert habe, 2013, ja, so zum ersten Mal so. Was ist denn das da? Bitcoin. Und tatsächlich dann in New York, ganz interessant, war es ein bisschen näher dran, weil da gab es eben schon der erste Skandal, ich glaube, der war aus Brooklyn, Silk Road, mit Ross Ulbricht, ja, der jetzt begnadigt, ja, wurde von Trump, wo man ja auf seiner Plattform alles kaufen konnte, was man so sich wünschte, vor allem Drogen, offenbar saubere Drogen, gute Qualität.
Angeblich.
Angeblich.
Hat man sich an der Wall Street so, hat man sich da...
Ich bin da maximal weit entfernt, wenn es um sowas geht, also wusste nicht. Aber ich habe es tatsächlich dann gesehen, was meine Währungshändler auf dem Handelsfloor, dass die damit herumgezockt haben, warum ein Asset, das letztendlich irgendwie von 20 auf 100, von 100 auf 500, dann wieder auf 100 fällt, ist natürlich, lieben so Händler. Und für mich war das dann aber, habe ich mich damit befasst und habe das White Paper, glaube ich, 2013, 14 gelesen. Also mehr als von der mathematischen Seite, kryptografischen Seite, fand ich sehr, sehr spannend. Zu sagen, wow, ich kann tatsächlich, ich, Pius, kann jetzt an den Nico einfach mal Value über das Netzwerk und Geld ist eins überweisen. Das fand ich eine revolutionäre Idee. Und dann
ist es bis heute?
Absolut. Da gibt's nichts, was nur annähernd. Die Idee ist eine fantastische Idee. Und Leute finden das sehr abstrakt. Ich finde es eigentlich sehr konkret, zu sagen, ich sitze hier, kann jetzt hier eine App rausnehmen und dir ein bisschen was rüberschicken, egal wo wir sind, wenn wir nur ein bisschen Internet haben, und auch das braucht sich unbedingt, während die Leute denken, Banken sind so einfach, ich bin Banker, das funktioniert übrigens auch über Ledgers, und dann hat man Zentralbanken und Repos und Aufkauf von Anleihen durch die Zentralbanken von den Banken. Wenn man sich mal anschaut, wie das Bankensystem operiert, da ist Bitcoin lachhaft simpel. Mhm. Die Einfachheit liegt bei Bitcoin, nicht im Bankensystem. Bankensystem gibt den Schein von Sicherheit. Und ich glaube, das ist auch eines der wichtigen Dinge, was ich gelernt habe, was mich ein bisschen so, ich war immer schon vielleicht so ein Libertärer vom Typ her, eben gesagt, es ist richtig, wenn man so Austrian School of Economics, fand ich immer natürlicher Bezug. Ich glaube, wenn man wie ich aus Süddeutschland kommt, im Alemannischen ist das eher so die Ecke auf dem kleinen Bauernhof groß geworden. Mein Vater, da fand es immer seltsam mit dem Staat. Irgendwie bist du so ein bisschen so ein Rebell gewesen. Ich war immer so, Papa, muss doch, aber je älter ich werde, kann ich ihn wirklich, lebt leider nicht mehr, kann ich es verstehen. Also ich glaube, die Austrian School of Economics, die meiner Ansicht nach das Wesen des Menschen mit Märkten am besten beschreibt und sagen, dafür nimmst du Verantwortung. Und was ich gelernt habe in der Finanzkrise war das Folgende. Leute haben das Gefühl, das sind ja die oben, die wissen, worum es geht, die schützen mich im Unfall. Und so war tatsächlich ein bisschen die Denkweise bei mir 2005, 2006, 2007, 2008, als es dann wirklich schlimm wurde, dass du dachtest, ja, das Management, das weiß ja, im Notfall wissen die genau, wie es geht. Was ist mir aufgefallen? Wenn du auf den Handelsfloor ging, hast plötzlich dieses Management eingeschlossen gesehen in ihren Corner Offices auf Bloomberg starrend. Da wurde mir klar, die haben noch weniger Ahnung wie ich. Und das Verrückte war, ich wusste, dass mein oberstes Management so viel weniger Ahnung hatte wie ich. Und das heißt, der kleine, normale Pius, Flow Trader mit 500, 600 Leuten, der da sitzt, der seinen Job da macht, und denkst, da, die wissen das doch da oben, magst du? Nein, das ist so eine Gruppe, die irgendwie so Wissen nach außen projizieren und letztendlich völlig ahnungslos sind. Und wenn es dann schon schwur kommt, im Prinzip verloren. Und dann natürlich am Ende nur doch ein Bailout in dem Fall. Und ich glaube, das wiederholt sich jetzt in der Geschichte.
Ja.
Man das Gefühl hat, naja, die sollten es ja für einen richten. Und das war für mich auch so eine persönliche Lebenserfahrung. Aber danach vielleicht das noch zum Schluss zu bringen, meine Karriere bei der Deutschen Bank hatte ich dann 2012, 2013, wurde ich von Vorstand der Bank gefragt, ob ich nicht das Bad Bank abwickeln wollte. Das waren sozusagen die ganzen Todsünden der Bank durch die Finanzkrise, weil ich eben, als Craig Lipman ging, habe ich sein Handelsdesk 2019 in New York übernommen. Also war tatsächlich Verbriefungshändler, ABS-Händler.
Das war eigentlich, die Bad Bank war eigentlich quasi die Longtail eigentlich noch der Finanzkrise.
Genau, das quasi, war so was wir alles auf der Bilanz hatten, wo man halt Markt in so einem Bullmarkt. Da waren, es war eine lustige Geschichte, also von Casino in Las Vegas. Übrigens, Las Vegas war ich bei der ABS, bei dieser berühmten Konferenz aus dem Film, Big Short. Ich war tatsächlich...
Ah, wirklich, ja?
Das war immer unsere Jahreskonferenz. Ja. 2009 war ich dann Chef vom Handel. Da waren wir ein bisschen enttäuscht, weil Washington sagte 2010 euch, Typen muss man ausbilden, ihr geht dann nicht mehr auf eure ABS-Verbriefungskonferenz nach Las Vegas, Gambling, sondern... Washington, also direkt auf dem Weißen Haus. Oh mein Gott, da waren wir genau 2 Jahre und da waren wir schon wieder in Las Vegas. Das ging mal kurz. Und tatsächlich glaube ich, habe ich so halt im Handelsbereich den 2-3 Jahre lang geführt und dann hieß es, naja, jetzt machst du mal diese, wir haben 130, 140 Bad Milliarden Bank. Bad Bank.
Gibt es auch eine Serie, hast du die gesehen?
Bitcoin, das ist Freiheit, aber nur, wenn du deine Schlüssel selbst verwahrst. Doch wie sicherst du deine Coins richtig? Mit der Bitbox O2, der Hardware-Wallet aus der Schweiz, die kompromisslose Sicherheit mit einfachster Bedienung kombiniert. Dein Private Key bleibt immer offline, geschützt durch eine duale Chip-Architektur und ein sicheres Element zur Schlüsselverwaltung. Für Phishing keine Chance. Jede Transaktion muss auf dem integrierten OLED-Display bestätigt werden. Und dank dem offenen Quellcode, also Open Source, kannst du dich selbst von der Sicherheit überzeugen. Bitcoin gehört dir, aber mach's richtig mit der Bitbox. Mehr Infos auf bitbox.swiss. Und mit dem Code, was Bitcoin bringt, in einem Wort, sparst du dir 5% beim Kauf. Hardware-Wallets sind super und wichtig, aber was passiert, wenn deine Seed-Phrase verloren geht? Genau hier kommt Seedor ins Spiel. Eine robuste, feuer- und wasserfeste Lösung, um deine Private Keys für immer sicher aufzubewahren. Denn Bitcoin ist für die Ewigkeit und dein Backup sollte es auch sein. Mit dem Code WASBITCOINBRINGT gibt es 5% Rabatt auf alle Produkte. Schau dir die Lösungen an auf seedor.io.
Vielleicht glaubst du an Bitcoin, aber dein Portfolio steckt noch komplett in klassischen Wertpapieren. Oder du willst Familie und Firma absichern, ohne dich mit Private Keys oder Verwahrung beschäftigen zu müssen. Dann schau dir die Lösungen von Incrementum an. Die Investmentfonds, gemanagt von den Experten Marc Wallek und Ronald Stöferle, kombinieren Bitcoin, Gold und andere Werte und bieten so eine smarte Lösung für alle, die Inflationsschutz suchen und gleichzeitig flexibel bleiben wollen. Zusätzlich bietet Incrementum auch exzellentes Research zu Bitcoin und Gold. Pflichtlektüre für alle, die sich ernsthaft mit dem Thema beschäftigen. Schau vorbei auf incrementum.li/bitcoin.
Ja, aber
das ist eine deutsche Serie, hat jetzt nichts damit zu tun, aber die heißt Bad Bank und es ist die deutsche, also die deutsche Bank wird quasi dargestellt, ja, es ist nicht wirklich die deutsche Bank, es wird nicht offiziell so gesagt, ich glaube, es ist die deutsche Global oder so.
Da hätte ich leider haben die mich damals nicht interviewt und mich da um Expertise gefragt, weil ich weiß, dass Desiree Nosbusch, mein Crush von meiner Jugendzeit, ich bin 57, die Hauptrolle spielt.
Ja, die spielt eine der bösen, die spielt die böse Top-Bankerin.
Ja, genau, genau. Und jedenfalls ja, ich habe das aus London.
Darf ich was fragen? Gibt's das eigentlich an der Wall Street? Also das ist jetzt eine ganz banale Frage, aber ich denke mir, damals bei der Serie habe ich mir die Frage gestellt, ja. Gibt's da diese eiskalten Top-Bankerinnen oder machen das bis heute eigentlich nur die Männer?
Hervorragende Frage, sehr gute Frage. Das ist bis zur Finanzkrise gab es tatsächlich die Hard-Nosed Investment Banker, die zu Großteil Männer waren, aber auch sehr erfolgreiche Frauen. Mhm. Das hat sich ab 2010, 11 deutlich geändert. Diese Hard-Nosed Banker gibt es heute nicht mehr. Das sind alle Leute mit hohem Basisgehalt, letztendlich mehr Bürokraten. So ist es auch vorgesehen. Und die Frauen, die tatsächlich drin sind, sind häufig durch, und das wirklich klingt brutal, durch dieses ganze Diversity, Equity, yeah. Inclusion. Das ist eine ganz andere Kultur. Tatsächlich war es für Frauen früher viel leichter. In der Wall Street, wenn du getrieben warst, wenn du intelligent warst, da war es tatsächlich so, dass der beste Händler deutlich mehr verdient hat, wie der Chef, der 1000 Leute unter sich hatte. Heute ist es wie so diese Beamtenbürokratie. Ich bin der Chef, ich habe möglichst viele Leute unter mir und alles wird so verwaltet. Und damit muss ich per Definition möglichst Geld verdienen. Ja, und ich brauche 50% Frauen oder 33%. Und dann nehmen wir halt die. Und ich glaube, das schadet Frauen. Weil ich bin der Ansicht, man muss zu jeder Zeit immer den Besten nehmen. Also ich habe früher wenig Handel geführt. Ich hatte immer, sicherlich in meinem Bereich, wo ich dann auch Chefhändler war, man sitzt da in der Mitte, ein Chefhändler vom Handelsbereich, Sektion, Kredit, also Structured Credit Handel, den ich geführt habe, für die Deutsche Bank Global und Mortgage Handel, da waren sicherlich 20-25% Frauen. Mhm. Die haben mich nicht gewählt, weil es Frauen waren und Männer waren, sondern die waren einfach hervorragend.
Die haben ihre Leistung gebracht.
Absolut. Ja. Und die wurden auch entsprechend bezahlt. Da hat es für mich keine Farbe, ob jemand, welche Hautfarbe einer hat, woher er kommt, und ob Frau, Mann, übrigens, zu wo er einer kommt, Großteil meiner Chefs in meiner ganzen Karriere waren Inder.
Inder, ja.
Inder oder Crack oder Inder. Meine Right Wings quasi waren alle, und Left Wings Guys waren vor allem Inder und Frauen. Tatsächlich, und das funktioniert sehr gut, indem man so eine komplett andere Sicht auf Dinge hat. Ich war tatsächlich gerade in New York der einzig deutschsprachige in der Deutschen Bank auf dem Handelsbereich glaube auch einer der wenigen Europäer. Es hat noch nie an der Wall Street einen gegeben, glaube ich, der Mortgage-Handel, US-Mortgage-Trading geleitet hat, der Deutsche war. Mhm. Das ist sehr weil es auch ein sehr amerikanisches Geschäft ist. Und diese diverse Kultur dafür war ich schon sehr dankbar. Und wie gesagt, dann bin ich 2013, habe ich die Bad Bank abgewickelt in den nächsten Jahren. Der ist natürlich in sich sehr colorful, war, wie gesagt, Casinos, Banken. Ich weiß mehr über Container Terminals, wie mir lieb ist wahrscheinlich, in New Jersey. Habe mit der Welt gehandelt, Katar und mit Australien, bis hin zum Casino in Panama offenbar, das wir finanziert hatten, was, wenn man dann dahin war, ich bin da nicht runtergeflogen, habe Leute runtergeschickt, dann war es doch eher ein Bordell, was wir, glaube ich, da finanziert hatten.
Es soll vorkommen.
Ja, das ist so dubiose Geschichten. Und das rauszuarbeiten, hatte dann auch die ganzen Litigation-Banken zu tun, diese Mortgage-Litigation, die unschönen. Und dann auch zu sehen, was es heißt, in die Fänge von einer Department of Justice, amerikanischen Justizministerium, zu kommen. Das ist kein Spaß. Ja, und der Job war vorbei, habe die Bank verlassen. Und dann wurde ich tatsächlich gefragt vom früheren Co-CEO der Bank, eben auch in der Andrew Chain, der leider jetzt vor 2 Jahren gestorben ist. Der hat die Bank lange Zeit geführt, dann den Handelsbereich lang geführt.
In der Deutschen Bank.
In der Deutschen Bank. Ja. Und der war dann Präsident bei Cantor Fitzgerald. Meine Pius, warum kommst du nicht zu uns und hilfst mir, die Investmentbank aufzubauen?
Das war wann?
Das war 2018.
2018. Also Cantor Fitzgerald ist die Bank, aus der eben Howard Lutnick kommt. Genau. Der ist dort groß geworden. Die wurde ja benannt tatsächlich nach Cantor und Fitzgerald. Also die ist noch gar nicht so alt, oder? Wenn ich mich das recht erinnere.
Interessante Geschichte. Ob es denn Fitzgerald jemals gab, weiß man gar nicht.
Okay.
Cantor ist Bernard Cantor. Und Bernard Cantor, das ist ganz interessant, Finanzinnovation wieder, war Soldat im Zweiten Weltkrieg und kam 1945 zurück. Und seine Vision war, den Finanzhandel, das Finanzgeschäft mit modernster Technologie, das im Krieg sah, zu revolutionieren. Das war seine Idee. Die Fitzgerald-Sache ist ein bisschen schwierig, weil man vergisst immer leicht, dass es auch in den USA doch 50, 60er, 70er Jahre, vor allem 50, 60er, eine stark antisemitische Bewegung gab. Cantor, jüdisch. Deswegen war natürlich so dieser irische Fitzgerald zusammengefügt. Aber tatsächlich, ich habe das nie rausgefunden, ob es den gab oder nicht und woher der kam.
Aber vom Cantor selbst hat der Lutnick übernommen.
Genau. Howard, der hat sehr früh seine Mutter verloren, glaube ich, als 11-, 12-Jähriger. Der kommt von Long Island. Und hat 18-Jähriger Bub dann seinen Vater auch verloren, indem er es hing, und hatte dann eben eine Schwester und einen jüngeren Bruder, der dann leider auch September 11 ums Leben kam. Und dann musste er plötzlich so, als 18-Jähriger hat er die beiden anderen gehabt. Und die Familie wollte irgendwie mit ihm, ja, ist die wunderbare Geschichte von ihm, es zeigt auch sein Psycho. Das war die Beerdigung irgendwie im August oder so, im Frühherbst von seinem Vater. Und dann war die Beerdigung und dachte, das sind jetzt die Verwandten. Und die werden kommen und sagen, jetzt Howard, kommst du zu uns? Und es ist so. Und dann sagt er, hey Howard, I think let's meet up on Thanksgiving. Das ist in 2 Monaten. Und irgendwie, also wo ihm klar wurde, ich bin da am Auen. Und ich weiß nicht, wie er jetzt Bernie Cantor kennengelernt hat, aber Cantor hat ihn tatsächlich dann so unter die Arme genommen. Ganz junger Bursche, hat an einer relativ guten Schule auch dann studiert, Howard. Und hat dann von Bernie Cantor tatsächlich als 29-Jähriger den CEO-Job übernommen. Und ist seit als 29-Jähriger tatsächlich dann der CEO gewesen von Cantor Fitzgerald, von dieser kleinen Brokerage-Firma in New York.
Klein, damals klein, verglichen, also heute, der ist schon stark gewachsen. Ne?
Ja, das ist ganz interessant, weil ich, wie gesagt, mein Job war ja natürlich ein Hauer darin zu beraten, die Investmentbank wieder aufzubauen. Und daher habe ich jeden Tag fast mit ihm verbracht bis Ende 2020. Dann habe ich mich um andere Sachen gekümmert im Leben, bin auch viel unterwegs gewesen. Und also Reisen mit ihm nach Japan, um eben da das Office zu eröffnen. Er hat sich immer so dargestellt, auch eine interessante Denkweise. Er sagte, wir können nicht mit den Big Dogs mithalten, JP Goldman. Ich möchte der Größte von Kleinen sein. So ein bisschen so diese glaube ich, sehr schöne deutsche Redensweise. Lieber der Erste im Dorf als der Zweite in Rom. Das ist Howard Lutnick. Und der natürlich diese Firma, und ich glaube, das ist auch ganz interessant, mit dem September 11, als die eingeschlagen haben, die Flugzeuge in den Twin Towers, sind, glaube ich, 658 Leute von Cantor Fitzgerald, fast alle ums Leben gekommen.
Ich habe die Geschichte schon mal erzählt hier, weil mich das wirklich sehr mitgenommen hat. Ich wusste das nicht, und es gab dann einen Podcast, wo Howard Lutnick eben bei Pomp war, und ich werde ihn wieder verlinken für alle, die ihn noch nicht gesehen haben, wo er das erzählt, und ich wusste weder, dass Howard Lutnick in Richtung, also dass der Trump berät zu dem Zeitpunkt, das war noch vor der letzten Wahl, noch wusste ich diese Story mit 9-11, also Cantor Fitzgerald hatte 700 bis 900 Mitarbeiter, glaube ich, in den obersten Stockwerken des World Trade Center an 9-11.
101, Stockwerk Nummer 101.
101,
das höchste.
Höchste und fast alle sind ums Leben gekommen. Und noch dazu hatte er die Bank so strukturiert, dass eigentlich vor allem verwandte Freunde und deren Familie dort gearbeitet haben. Und er hatte wahnsinniges Glück, weil er an dem Tag sein Kind in den Kindergarten eingeschult hat und gesagt hat, ich habe genug Geld verdient, ich brauche jetzt nicht jeden Tag um 8 im Büro sein. Eine ganz wilde Geschichte, die auch ihn auch, glaube ich, insofern abgehärtet hat, weil er danach auch sein eigenes Geld gegeben hat, um die Familien über Wasser zu halten und so, aber trotzdem stark angegangen wurde als Kapitalist und so. Man muss sich das anhören, ja.
Ja, das absolut. Und das Interessante ist auch die Brutalität vom amerikanischen Kapitalmarkt. Und ich bin ein großer Fan von dieser rohen Brutalität. September 11 war, ich glaube, an einem Dienstag.
Ja.
Jeder weiß, wo es war.
War Dienstag,
um zu der Uhrzeit. Ich war damals auf dem Handelsraum von Morgan Stanley. Und uns hat es auch getroffen.
Du warst in New York
dabei? Ich war in London, aber unsere Kollegen waren in einem der beiden Türme.
Ja.
Da gab es, glaube ich, 3 oder 6 Tote. Also die haben eben nicht auf die Durchsagen gehört, sondern sind einfach mal raus. Auch mal seinem eigenen Instinkt folgen, nicht was die Leute haben sagen. Auch eine Lektion.
Du meinst,
haben sich gegen die Anweisung gehalten, sagen, bleibt mal drin und gucken wir mal. Sondern nee. Wir gehen mal raus hier. Ich glaube, das sieht nicht gut aus. Das ist ein Instinkt. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, auch im Leben, würde ich mal sagen.
Das glaube ich auch, ja.
Und das jedenfalls, das war Dienstag, der Aktienmarkt war die ganze Woche dann geschlossen, aber nicht der Bondmarkt, der Anleihenmarkt, oder Futuresmarkt, der hat wieder am Donnerstag angefangen. Und ihm wurde ganz klar gesagt, Howard, wenn du am Donnerstag nicht beginnst, irgendwie wieder Preise zu stellen, dann Lizenz weg, you're out. Obwohl er gerade mal, und er hat es damals geschafft mit seinem Channel Council, den ich gut kenne, Steve Merkel, also wie Angela Merkel, Steve Merkel, nur die nette
geworden. Channel Council ist quasi sein Anwalt.
Genau, ja. Der Steve und der Howard haben da letztendlich tagsüber immer gearbeitet, abends geweint, das war tatsächlich dramatisch, aber tatsächlich geschafft, indem sie die Orders reroutet haben über das kleine Büro in London. Dass sie irgendwie so minimal was machen konnten. Mhm. Also da war schon auch die knallharte, entweder seid ihr in der Lage zu operieren oder ihr seid out. Und das ist schon sehr hart. Und es prägt auch, zu sagen, ich kämpfe, ich gebe nicht auf, ich gehe weiter, ich bin kreativ, weil ich muss natürlich jetzt alles, was ich denke, was gilt, gilt plötzlich von einer Sekunde aufs andere nicht mehr. Und er hat es geschafft. Dafür habe ich natürlich großen Respekt. Und jetzt eben in meiner Zeit, wo ich für ihn 2,5 Jahre lang sehr eng gearbeitet habe, fast jeden Tag letztendlich mit ihm Stunden verbracht, eben auch gesehen, für mich so ein bisschen ein Proxy ist für Trump. Mhm. Beides New Yorker, beide die gute Art, Geschichten zu erzählen, was sehr New Yorkisch ist.
Entschuldigung, ganz kurz, ist Latnik auch Deutscher von der Familie her?
Jude, New York Jude, ich glaube, ist Ungar. Okay. Ungar, Rumänien, also Ungar, das ist so, hast du eigentlich die Deutschen, Greg Lippmann, das Jüdische aus Deutschland, und dann gibt es auch viele aus diesem ungarischen Bereich.
Ja.
Ich glaube, er kommt aus diesem ungarischen.
Ich frage nur, weil gerade auch in dieser ganzen Debatte jetzt, die Amerikaner wenden sich von Europa ab, bla bla bla, wird ja immer vergessen, dass die Amerikaner eigentlich Europäer sind. Ja? Und dass zum Beispiel Donald Trumps Großvater hat noch Deutsch gesprochen. Habe ich mal gegoogelt, um so mal zu sehen, wo kommen die eigentlich her, diese Leute. Ja? Weil in Amerika ist ja das ganz anders, hat man einen ganz anderen Bezug eigentlich zu seiner Heritage, als es wir oft haben hier. Deswegen frage ich, aber...
Ja, das hat es beim Howard hat das nie so eine Rolle gespielt. Okay. Das ist New York in New York. Das ist, glaube ich, auch eines ganz entscheidend, wenn man in Amerika so, und ich war da viele, viele Jahre, ist natürlich, das gibt in erster Linie natürlich Amerikaner, aber New Yorker sind in erster Linie New Yorker,
ja.
Die man auch sonst nicht wirklich mag, außerhalb New Yorks.
Ja, das Tolle an New York ist, wenn du schon mal dort warst, ich habe auch mal ein paar Monate in New York gelebt, keine Jahre, aber ein paar Monate, Das Tolle ist, du kannst im Grunde, du kommst mit dem Flugzeug an und wenn du dich einigermaßen unauffällig verhältst, dann merkt keiner, dass du nicht von hier bist. Da, sobald du Englisch kannst, hat eh jeder einen Akzent, ist scheißegal. Ja. Und orientieren ist auch nicht so schwierig, weil das ist alles nach dem Raster gemacht. Also bist du gleich zu Hause.
Ja, also das ist halt etwas, was, glaube ich, Amerika auszeichnet, ist diese Stadt New York, die eben so viel... wenn man zum Beispiel die Park Avenue hochläuft, dann kann man, glaube ich, sagen, dass ein Großteil des Kapitals der Welt letztendlich an dieser Straße gemanagt wird. Diese Kraft, Kapital heranzuziehen, zu managen, diesen Kapitalmarkt auch zu vertrauen und es auch zu pushen mit den Bubbles, mit dem Wilden, da ist alles immer eine Geschichte zu allem. Dieses, als ich im Handel war auch, eben als ich noch lange Zeit Händler war, Hedgefonds, gehst ins Büro, 7:30 Uhr, hey Pius, can you pick up 3 lines, it's this Hedgefund, bla bla bla, hast einen CEO an der Line von einem Hedgefund, sag, Pius, you piece of shit, you're like, good morning, Sam, also diese Beleidigung. Und ich kann mich nur an eines erinnern, ich habe einen Trade vorgestellt und habe den Chef des Multimilliardär, größere Hedgefonds in New York, eben bin in seinem Büro gegangen und er sagt, hier, das ist der Trade, den solltest du machen, ist super. Und sagte, I think Pius, you're the dumbest guy I've ever met in my life, get out of my freaking office. 2 Wochen später haben wir einen ganz anderen, einen tollen Trade mit ihm gemacht. Das ist eben diese Sache, kein Ego, man geht weiter, es ist immer Mark-to-Mark. Das ist eigentlich diese österreichische Schule, immer der Preis. Mhm. Es gibt nichts Falsches und Falsches. Morgen kann ich anders über die Sache wieder nachdenken, muss mich nicht erklären. Und das ist etwas sehr New Yorkerisches. Mhm. Man hat da kein Ego, man hat Spaß, man hat Gossips. Und das ist der Hintergrund, glaube ich, eines Trumps
und
eines Latniks. Ja. Und ich glaube, da lernt man auch vieles, was man Europäer nicht versteht, zu sagen, ja, aber was die da sagen, das ist doch völliger Irrsinn. Das macht doch alles keinen Sinn. Wichtig ist, glaube ich, da frei eines, das ist sehr New Yorkers. Da, eine Riesenstory wird da erzählt. Das, wo du denkst, das ist bizarr, aber auch lustig. Howard ist ein hervorragender Geschichtenerzähler. Man sagt, ich will ja nur die Antworten, als eine Stunde lang hast du jetzt alles gehört, aber nicht das eine. Und ich würde es so zusammenfassen, Howard, und ich würde sagen, das gilt wahrscheinlich auch für Trump. Ich mache es auf Englisch. You cannot take them literally, but you have to take them seriously. Und das ist der große Unterschied. Als Europäer und Deutscher, Österreicher, denke ich mal, ja, aber das stimmt doch irgendwo nicht. Faktencheck. So ticken die nicht. Aber sie sagen, was sie sagen, wie sie sagen, sollst du ernst nehmen als Menschen.
Also auf gut Deutsch, dass du, was sie sagen, ist nicht das, was sie unbedingt das, was sie tun, aber was sie tun, musst du ernst nehmen und du kannst aus dem, was sie sagen, unter Umständen ableiten, wo sie gern hin würden.
Ja, das ist um es am konkreten Beispiel zu sagen. Wie gesagt, ich nehme jetzt Howard. Ich musste für ihn auch wesentliche Transaktionen verhandeln, Counterparties. Und dann geht es mit Term Sheets, gehst du durch und sagt, okay, ich möchte dies und das. Man redet da stundenlang, tagelang. Und dann auch die Sache, man ist abends, Samstagabends weg und er ruft einen um 1 Uhr morgens an und sagt, Pius, komm zu meinem Haus. Dann sitzt man da um 1:30 neben zwei in seiner Küche, seinem Menschen neben zwei barkenden Hunden.
Ja, klar.
Und geht das Term Sheet durch und sagt, okay, fein, völlig. Der arbeitet rund um die Uhr, arbeitet, also sehr fleißig auch und sehr detailversessen. Dann gehst du Montag hin zu deinem, eben zur Gegenseite und verhandelst und geht stundenlang, kommst zurück, hast es irgendwie hingekriegt. Und dann sagt er, you're the weakest sales negotiator I've ever experienced. Ich habe doch alles geschafft. Well, I never said this. Und ich so, oh mein Gott. Das Interessante ist, was sie schaffen, ist ständig letztendlich zu sehen, was geht noch. Mhm. Du bist immer sagen, auf den Zehenspitzen musst du agieren. Und was zum Beispiel mit Grönland, Panama und sonst was läuft, ist natürlich diese, und da sehe ich eine Howard-Strategie auch dahinter, ich sag mal irgendwas sehe, was bewegt sich da? Wer bewegt sich da? Und es war interessant, die haben halt von Tarifen gesprochen und die meisten haben da schon gesagt, okay, fein. Kann ja sein Glück gar nicht glauben, wie behämmert muss man eigentlich sein. Und vor allem, das ist ja nicht mal ein gutes Verhandeln. Das erinnert so ein bisschen wie das Leben des Brian, glaube ich. Life of Brian, so wo er dann handelt und sagt, ja, wie viel, und da rennt weg von den römischen Soldaten, sagt der Händler, ja, okay, das kostet 20 Shekel, meint er, okay, ich gebe das 20, nein, du musst doch erstmal 10 anfangen. Und die schöne Szene, es erinnert mich ein bisschen dran. Und Europäer kennen das nicht. Die denken auch wieder, und das ist Howard, es passt so gut zum Kapitalmarkt. Wenn du in einer Bank arbeitest, London zum Beispiel, und verkaufst Produkte nach Deutschland, dann ist es so, dass du sagst, wenn dein Preis bei 99 ist, dann sagst du, okay, ich bin bereit, es zu verkaufen bei, oder der deutsche Kunde möchte es verkaufen, ich bin bereit, es bei irgendwie 98, 57 zu verkaufen. So handeln die. Amerikaner sagen erstmal 50 Cent so einen Dollar. Mal ganz woanders. Und dann gucken wir mal, wo wir rauskommen. Eben dieses so offen. Erstmal alles offen halten, offen stoßen und von da beginnen wir mal uns neu zu formieren. Und das ist, glaube ich, ein extrem kreativer Prozess, auch in der Preisfindung, in der Ideenfindung. Und nicht zu sagen, ich weiß, was das Richtige ist, was der Preis ist und nur da werde ich handeln.
Das ist extrem wichtig, glaube ich, um vor allem diese Phase auch der Trump-Präsidentschaft 2 zu verstehen, dass die wirklich literally einfach, und das ist ja auch medial genial, das hat er schon im ersten Term verstanden, er sagt einfach irgendeinen Irrsinn und während sich alle darüber beschweren, was er für einen Irrsinn sagt, verhandelt er die eigentlichen Dinge. Ja? Und kann es sein, dass diese ganze Bitcoin-Geschichte, Strategic Bitcoin Reserve, Bitcoin Strategic Reserve, wie auch immer wir es nennen wollen, dass das Teil dieses Aufstoßens ist? Also was ist da die Logik dahinter? Latnik ist Bitcoin-Bulle, Latnik ist investiert inzwischen mit Cantor Fitzgerald sogar in Tether. Tether ist wiederum die größte Stablecoin und Cantor Fitzgerald hält deren Staatsanleihen. Also das Backing war übrigens, glaube ich, die fünftgrößte Käufer von Staatsanleihen letztes Jahr.
Ja.
War das in der Zeit, wo du dort warst, schon
nein,
Thema?
Nein, das war damals noch kein Thema.
Hast du nie mit ihm über Bitcoin gesprochen?
Doch. Er war ein großer Freund von Bitcoin. Also er fand es sehr spannend. Ich weiß gar nicht, ob er wusste, manche wussten, dass ich so eigentlich affin war.
Ja.
Das war interessant, ein Großteil der Bank, auch der mich geheuert hat, eben eigentlich von der Deutschen Bank kam, mochte so überhaupt nicht die Idee von Bitcoin.
Ja.
Eben diese Bankersicht. Howard hatte da eine andere Sicht drauf, aber das war dann doch noch ein bisschen zu früh. Aber wir hatten damals schon, ich kann mich daran erinnern, darüber geredet, weil er sehr viel im Futures Trading unterwegs war, aber Cantor Fitzgerald. Wäre es nicht spannend, an der Chicago irgendwie so ein Futures Trading Pit, so die Dinge in Bitcoin zu portieren? Das ist ein großer Gedanke, ein bisschen, wenn man an Öl denkt, in Dollar. Also eben nicht nur sagen, das ist ein Store of Value, ich beginne es zu quotieren und die Leute beginnen zu denken in Bitcoin.
Quotieren im Sinne von, dass du sagst, der Ölpreis steht bei 0,0, das Barrel kostet 0,00 oder...
Ja, genau, pro Bitcoin. Also letztendlich die Dinge in Bitcoin zu quotieren.
Ja, ja, den Preis in Bitcoin anzugeben.
Und das war natürlich... Und ich weiß noch, wie jemand mit den anderen im Komitee, ich war im Investment Banking Komitee gesprochen, haben gesagt, you guys lost your freaking mind. Das fand ich alles ein bisschen wild. Wir reden da jetzt von 2018, 19. Aber er war da schon, er war da jetzt, dass er jetzt so ein großer Anhänger war, hat mich überrascht im Nachhinein. Aber er kannte es sehr gut und er ist offen für Finanzinnovationen. Absolut.
Also jetzt in der Trump-Administration ist Latnik der Guy hinter dieser Strategic Reserve. Er ist der Bitcoin-Mann.
Ja, ich glaube, da ist auch der Mann hinter Doge.
Du meinst Musk's Doge, genau. nicht die Währung, sondern...
Sondern dem Programm. War eigentlich seine Idee, glaube ich, soweit ich das verstehe. Er musste Musk überzeugen, das machen. Ja. Und hat Doge gewählt.
Damit Musk mitmacht.
Genau, so ein bisschen so die Idee. Ja. Und das ist uns eben sehr geschickt. Und man mag ja auch bei Latnik jetzt, er denkt ganz neu auch über Tarife nach. Er denkt ganz neu auch darüber nach, Steuern. Er denkt ganz neu letztendlich auch über themennah wie, was ist eigentlich Bruttoinlandsprodukt? Mhm. Muss man es nicht ausstrippen, was quasi Bürokraten erzeugen und was wirklich produziert wird? Und das ist so dieses, was ihn auszeichnet, und das habe ich da auch immer gelernt. Du gehst da rein, du denkst, ja, ich weiß alles über dieses Thema, ich habe es 10 Jahre lang gemacht an der Wall Street. Der bringt dich erstmal zum Startplatz Nummer 0 zurück, auf eine sehr direkte Art. Und wenn du nicht in der Lage bist, ihm die simplen Dinge sehr klar zu erklären, dann, naja, aber ich habe das gemacht, so funktioniert das nicht. Das heißt, es ist sehr detailorientiert, sehr fokussiert. Und tatsächlich auch, und das war letztendlich, habe ich ein bisschen sein Job, ich hatte seinen Job bei Cantor Fitzgerald, den jetzt in der Regierung hatte. Er sagte, Pius, ich hätte gern dieses gemacht. Kannst du bitte mal den Gesetzestext angucken? Kannst du in die FINRA-Dokumentation angucken? Kannst du in der CFTC-Aufsicht nachgucken? Wie viel Kapital mir dafür und was müssen wir machen? Bitte kümmere dich, ich möchte in Ende der Woche eine Antwort dazu haben und wie du es machen würdest. Das ist so erstmal so frei, und das Interessante ist, das funktioniert mit solchen Typen, weil der offen ist für solche Ideen.
Ja.
Da gibt es zwischen ihm und den Leuten, die es machen, da ist keine andere Minions, kein Management, die da irgendwelche Milestones haben, so ein Quatsch, was sehr europäisch, sondern sehr direkt. Und ich glaube, das zeichnet halt ihn aus, detailorientiert, offen für neue Ideen und grundsätzlich das Alte. Und man denkt, ja, Steuern, stelle ich jetzt mal alles in Frage und denke das ganz neu.
Weil du kannst der größte Steuerexperte der Welt sein, ja, nehmen wir jetzt Steuern als Beispiel, gilt aber für alle Themen. Du kannst der größte Experte der Welt sein, ja, wenn du dann, wie du das erwähnt hast, dann gehst du rein und dann sagt dein Chef oder dein Minister oder dein Präsident sagt, ja, aber was ist, wenn wir gar keine Steuern brauchen? Was ist, wenn wir Steuern sind Raub, Steuern sind Bullshit? Also, oder das ein anderes Thema, was ich damit meine, ist, wenn die auf diese fundamentale Position begeben, dann ist dein ganzes Expertentum nicht mehr viel wert, weil dein Expertentum basiert auf der Notwendigkeit des Grundprinzips. Ja? Und wenn er das hinterfragt, und das ist der Grund, warum die Amerikaner, warum der Trump und der Latnik, warum die so schlecht ankommen in Europa, weil die stellen erstmal alles in Frage, bis hin zur NATO. Ich glaube auch nicht, dass die NATO auf, aber sie stellen es in Frage. Ja? Und damit können die nicht umgehen. Das macht ihnen fürchterliche Angst, weil das rüttelt an den Grundwerten dessen, was wir gelernt haben.
Ja. Das mit der NATO weiß ich nicht mal.
Ich glaube nicht, dass es passieren wird, aber in Frage gestellt wird es.
Ja, ich bin mir nicht mal, ob es nicht passiert. Und warum sage ich das? In 2018 kann ich mich an Gespräche erinnern mit ihm. Erstens mal, es hat ihn nicht interessiert, dass ich jetzt Deutsche bin, und es hat ihm sowas nicht, Europa. Und dann, aber wir hatten, ich weiß nicht, in Japan mal rüber geflogen, und das war ganz interessant, so jeden Abend beim Flasche Rotwein und über Familie und sonst was geredet, aber eben dann auch immer wissen, wenn man teilt über Produkte, wie müsste man es machen, und ständig diese Ideen. Und eines der Sachen, da hatte ich ihn gefragt, ja, wie ist es eigentlich, kennst du Trump und so, wie ist so eure Sicht auf Europa, meine Amerika interessieren nur zwei Dinge. China und künstliche Intelligenz. Die beiden Dinge. Wir gucken nur auf China. Und das Interessante, China war etwas, wo ich gemerkt habe, das hat sie verunsichert. Und weil da natürlich rauskam, auch von ihm zu sagen, das ist interessant, vielleicht kann ja auch dieses chinesische Modell klappen. Das wissen wir nicht. Und künstliche Intelligenz. Europa, das war schon damals abgehakt. Mhm. Wie schwach wir heute sind, also Europa ist offensichtlich, das war denen nicht mal klar. Und ich glaube daher, zu sagen, dass letztendlich eigentlich Europa ein bisschen wie, du bist erfolgreich in der Familie und musst immer alle anderen mit doch wurscheln und deine Verwandtschaften, alle kommen ständig, aber zeigen, dass sie ja besser ausgebildet sind und smarter sind, und du hackelst von morgens bis abends und irgendwann sagst du, weißt du was, verdient euer Zeug sein, ich muss mir den Quatsch von euch nicht anhören. Und ich glaube, den Punkt hat man auch da langsam erreicht, wo sie sagen, eigentlich, und es zeigt sich jetzt auch mit J.D. Vance, dass Amerika, glaube ich, inzwischen ja einen aggressiveren Ton gegenüber Europa anschlägt als Putin selber. Das ist ja das Interessante. Also im Sinne von Putin ist es, glaube ich, völlig wurscht, was da ist. Mhm. Und ich glaube...
auch deswegen, weil Amerika sich selbst neu erfinden muss, um noch einmal einen Anlauf zu starten, um gegen China bestehen zu können.
Ah, absolut, aber auch immer die Lage. Ich meine, ich habe vorher beschrieben zwischen, du hattest in Amerika diesen massiven Bullrun zwischen 1980 bis zur Bubble.
Ja.
Dann kam der große Schock. Dann waren das sozusagen diese bisschen auch von der Silicon Valley getrieben damals, diese Bubble. Dann kam der Schock, dann wurde wieder alles von Wall Street getrieben über Subprime. Das haben sie hochgetrieben. Dann kam da der Schock und dann kam wieder Silicon Valley rein. Auch diese ständige, diese Dynamik, dieses Shiften, sofort ins Neue rüberzugehen und sich mit dem Alten aufzuhalten.
Aber was kommt jetzt? Weil jetzt ist ja auch wieder, aber jetzt kommt ja bei Trump, ist ja jetzt das Silicon Valley, aber das libertäre Silicon Valley. Ja. Du bist bei Bitpanda der erste Investor gewesen. Wer hat im letzten Bullrun investiert, auch bei Bitpanda? Peter Thiel. Und Peter Thiel ist eine der wichtigsten Figuren hinter diesem libertären Tech-Push, wo auch Musk dabei ist und andere dabei sind, wo jetzt auch wer macht jetzt mit? Der Jeff Bezos, ne? Kommt daher mit der Washington Post und sagt, übrigens ab morgen nur noch Freiheit und Kapitalismus und alles andere interessiert mich nicht mehr.
Also nur, ich glaube, es ist nicht Peter Thiel direkt, also es ist ein gewisser Fans, also ich, es ist nicht direkt Peter
aber
Thiel.
Aber es waren seine Fans auch, ja.
Also ja, wie die jetzt da intern gestoßen, ob das ja. Wieder, da kann ich nicht sagen, halte ich mich auch als Aufsichtsratsmitglied, kann ich da jetzt nichts dazu sagen, ja. Aber ich glaube, da ist jetzt nicht Peter Thiel persönlich involviert, Europa ist nicht so auf seiner Agenda, also ich kenne ihn nicht. Aber absolut, ich meine, das kommt natürlich jetzt über die Schiene Thiel, Musk, so die PayPal-Mafia,
yeah.
Kommt jetzt das Libertäre da rein. Was auch interessant ist, wenn man immer so jetzt in Europa über Migration nachdenkt, und das ist tatsächlich ein Riesenproblem, aber natürlich halte ich für ein Riesen, auch ist ein Riesenthema, aber Peter Thiel ist sehr klein rübergegangen, Deutscher.
Auch
Musk
ein Deutscher.
Ist Südafrikaner. Und wenn man sich von den Top 10 Nasdaq-Unternehmen die CEOs anguckt, sind die alle First Generation. Nicht alle, aber glaube ich 70-80%. Taiwanese, Nvidia, oder Südkorea oder eben dann viele Inder. Und das ist, glaube ich, etwas, ist sehr wichtig, sowas zu haben, auch solche Leute anzuziehen. Und das ist auch diese libertäre Gedanke. Aber ich glaube, was Trump jetzt eben anders macht und verstanden hat, dass eben du in den USA hast du Westküste, diese Milliardäre, diese Tech-Konzerne, die wichtig und bedeutend sind, wie selben die Staaten auf der Welt, und die Ostküste mit diesem starken Kapitalismus, Kapitalmarkt, Banken, Finanzsystem. Aber du hast dazwischen diese so Flyover-States. Und da gibt es dann diese dramatischen, also eines, was man in Europa kaum mitkriegt, du hast diese dramatische Drogenkrise in den USA. Ich meine, Sackler-Familie, wo 100.000 von Amerikanern starben.
Ich habe das Buch gelesen, gibt es ein großartiges Buch, hast du es gelesen? Das war vor kurzem erst über die Sackler-Dynastie. Ich leider Game of Death oder so, The Price of Something with Death, ja? Yeah? Nicht cool.
Nein, das ist überhaupt nicht cool. Und das ist natürlich, und ich kenne auch ein bisschen die Gegenden, das ist sehr deprimierend, wenn man da ist. Und diese Leute, und wenn man denkt Drogen, dann denkt man ja als Europäer, das sind diese als ich jung war, diese 17-Jährige, die am Spitzplatz in Zürich rumliegen.
Ja.
Das sind tatsächlich Leute zwischen 60 und 70, die da sich die Drogen reinpfeifen.
Ja, Morphium. Also
Morphium, um ja. Sich da irgendwie. Und womit hat es zu tun? Das hat vor allem damit zu tun, mit auch sowas, wie es Amerikaner sagen, Purpose. Dass eben 70er, 80er Jahren unter Clinton, dann später letztendlich natürlich die Automobilindustrie, Kanada, USA, Mexiko und eben nach Europa gegangen. Also okay, und plötzlich, das war natürlich super für die Shareholder von der General Motors, aber wenn du da in einer Fabrik arbeitest, war es plötzlich alles weg. Detroit, als ich in der Schule war, da haben wir noch über diesen berühmten Rust Belt gesprochen, Pittsburgh und Detroit, und das war die Stärke Amerikas, völlig verarmt. Und das tut auch was zu der Seele von diesem Menschen. Yeah. Und ich glaube, da hat der Trump das, was erstaunlich ist, von einem Real Estate-Milliardär, also von der Immobiliengeld gemacht hat, das ganz gut gesehen. Und ich denke.
Da muss er jetzt aber auch liefern.
Ja, absolut. Da muss er auch liefern, und er glaubt halt, über Tarife liefern zu können. Ich glaube, das ist so die Idee. Absolut. Ich glaube, es ist tatsächlich nicht wichtig, ob jetzt ein Aktienmarkt 30% höher ist oder nicht. Für ihn. Ich glaube, es ist wichtig zu sagen, verbessere ich das Leben Amerikaner.
Ja.
Und das ist das, was ich vertrete. Und ich glaube, da hat er tatsächlich ernsthafte Ansichten.
Und das wäre ja dann auch ein vor, also wenn er es umsetzt, es ist immer so schwierig, weil ich kriege viel Kritik, wenn man Trump nicht immer nur kritisch sieht, weißt du? Wäre aber dann auch ein Vorbild für Europa, weil ich glaube, das ist ja bei uns ein Riesenproblem, dass sozusagen die Verbesserung des Lebens der eigenen Bevölkerung wird irgendwie nicht in Betracht gezogen. Das dürfte kein Thema sein, noch immer nicht bei uns.
Ja, das ist, glaube ich, das ist ein interessanter Punkt, Europa. Und ich habe Europa halt einen Großteil der letzten 15 Jahre aus den USA heraus gesehen. 2005 bin ich nach Deutschland geflogen von London, habe Angela Merkel gewählt. Ach, das ist eine große Sache, Frau Kanzlerin, CDU, ist auch mein politischer Heimat.
Ja, logisch. Süddeutschland.
Süddeutschland, ja, das da,
Bauernhof.
Das ist, ja, eigentlich nicht. Mein Vater wusste ich nie, was er gewählt hat. Ja, der war jetzt da nicht sehr politisch. Der war mit Parteien, hat nichts zu tun gehabt. Ich war schon eher ein politischer Mensch. Aber ich war schon als Student in der Jungen Union und aber mehr ist der Gedanke, sagen, lass die Leute doch machen und liberal. Und ich kam aber aus der Gegend, da hieß es, da wirft selbst der Oberbürgermeister der Stadt einen Schatten im Kohlekeller. So dunkel schwarz ist das da.
Du musst dazu sagen, was bist du für ein Jahrgang?
Ich bin 1967.
Das heißt, du bist noch in der richtig brummenden Bundesrepublik aufgewachsen. Du bist ein richtiges Kind des Wirtschaftswunders eigentlich.
Und ich bin auch ein Kind der Generation, die schwach ist. Auch intellektuell schwach ist. Warum sage ich das? Ich bin groß geworden in der Zeit, mehrere Dinge. Ich weiß nicht, wie das in Österreich ist, das habe ich nie so rausgefunden. In Deutschland, wenn man mein Jahrgang war, wurde ich ausgebildet von Lehrern zu dieser 67er-Generation, die da demonstriert haben. Die waren ja so, ich war damals jung und die waren so 30, das waren diese, die halt so 1950er geboren sind. Und die oder 45er. Und eben so, da war eben dieses sehr linke, dieses so, Che Guevara und diese ganze sozialistische Ideen. Man hat da schon aufgepasst, dass es nicht so richtig transportiert wurde in der Schule, aber die Lehre waren so ausgerichtet, da wurde man schon ein bisschen infiltriert. Aber was, glaube ich, noch bedeutender war jedes Jahr als Deutscher, und ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, hast du das Dritte Reich gelernt. Jedes Jahr. Und es wurde dir infiltriert, dass du eine Sünde aufgenommen hast. Was ich übrigens damals schon komisch fand, für mich 67 geboren, ist weit weg. Ich weiß, diese Geschichte hat man eine gewisse Verantwortung. Also ich weiß nicht mal, Verantwortung, Bewusstes sollte es einwerden. Und es hatte so eine starke psychologische, glaube ich, nationsweite Auswirkung, dass bis heute, ich bin 57, ich nicht in der Lage bin, eine Deutschlandflagge irgendwie nur an mir zu haben.
Wenn du Bitcoin kaufst, willst du faire Preise, volle Kontrolle und echten Support. Und genau das bekommst du bei Coinfinity. 0% Spread, eine integrierte In-App-Wallet mit echter Selbstverwahrung und ein Kundensupport, der wirklich erreichbar ist. Per Live-Chat mit echten Menschen oder sogar telefonisch. Und wenn du langfristig investieren willst, dann bietet Coinfinity eine der beliebtesten Methoden, den Bitcoin-Sparplan. So baust du dir Stück für Stück deine Position auf, ganz ohne Markt-Timing. Und wenn der Finger doch mal juckt, dann kannst du dir mit einem Smash-Buy deinen Preis sofort sichern, auch wenn das Fiat-Geld noch unterwegs ist. Auch Unternehmen profitieren von individuellen Lösungen, ob für Treasury-Strategien oder Bitcoin-Zahlungen. Und jetzt gibt es noch einen Bonus. Mit dem Code WASBITCOINBRINGT in einem Wort sicherst du dir 21% Rabatt auf die Gebühren, 6 Monate lang. Das gilt auch für Bestandskunden. Also, wenn du Bitcoin kaufst, egal ob privat oder für dein Unternehmen, dann mit Coinfinity. Alle Infos findest du auf coinfinity.co.
Um euch bei den Steuern das Leben zu erleichtern, gibt es Cointracking. Das ist das umfangreichste Krypto-Portfolio und Steuertool am Markt, erstellt von einem Team aus Deutschland. Ihr könnt erstmal anonym einen Account anlegen oder gleich die Full-Service-Route wählen und die Experten nehmen euch die Arbeit ab. Es gibt spezifische Länderreports für Deutschland oder Österreich und Import-Tools für alle großen und kleinen Broker und Wallets, zum Beispiel für unsere Partner Coinfinity und Bitbox. Cointracking ist das einzige Tool, wo man mit einem Gratis-Account schon einen Steuerreport erstellen kann. Und Cointracking hat auch eigene Angebote für Großkunden und Firmen. Schaut gleich mal rein, klickt den Link in der Beschreibung und holt euch 10% Rabatt und weitere 5%, wenn ihr mit Bitcoin bezahlt.
Das ist so, das hat schon mal so, wo man so automatisch, also das ist schon etwas, was so einem quasi, wo man dann komisch. Und in den USA habe ich gelernt, dass eben dieser Wunsch, Amerikaner zu sein, das verbindet. Und das Schöne ist, man kommt an in den USA, wie du vorher gesagt hast, kannst aus Asien kommen, sprichst kein Wort Englisch und nach zwei Wochen sagen die American.
Yep.
Das ist das, was die wollen.
Yep.
Und ich glaube, das wurde vor allem Deutschland ausgetrieben.
Ich kann mich noch erinnern, das ist jetzt nicht, das sage ich jetzt nicht, um anzugeben, aber es ist wirklich passiert. Ich war, glaube ich, 4-5 Wochen in New York auf so einer Rooftop-Party irgendwo in Brooklyn und habe mit Amerikanern geredet. Die haben mir nicht mal geglaubt, dass ich Europäer bin. Weil ich bin ja schon groß geworden in einer Welt, ich habe so viele amerikanische Serien gesehen, ja. Wenn du dann auch noch ein paar Wochen in Amerika bist, dann hast du den Slang relativ schnell drauf, ja. Die haben mir das einfach nicht geglaubt, ja.
Und du bist sehr begabt oftmal, ich nicht.
Ja, also das hat mich, also ich fand es interessant, wie schnell das gehen kann. Natürlich nur in New York, also anderswo vielleicht nicht, ja. Aber und inzwischen ist mein Englisch auch nicht mehr so gut, weil da muss man auch vor Ort sein natürlich. Ja. Ja. Aber unser großer Vorteil ist ja aufgrund dessen, dass wir eben nach dem Zweiten Weltkrieg stark von Amerika beeinflusst wurden, kulturell, politisch, wirtschaftlich. Ja. Wir wissen alles darüber, was in Amerika passiert. Wir sprechen ihre Sprache. Umgekehrt ist es halt nicht so. Und bei Österreich und Deutschland, also die Kleinen wissen immer, was die Großen machen. Die Österreicher wissen, was in Deutschland passiert, die Deutschen wissen nicht, was in Österreich passiert. Ja. Auf deine Frage, was die Nazis betrifft. Ich bin natürlich erst in 1983 geboren, das heißt, ich habe das jetzt in der Schule weniger miterlebt und vor allem auch nach der Wende sozusagen. Österreich hat noch 1995 oder 94, Österreich hat 994 ist die erste urkundliche Erwähnung von Osterrichi. Warum ist das wichtig? Osterrichi war quasi der offizielle Startpunkt von Österreich. Und 1994 hat Österreich ein riesengroßes Fest veranstaltet, gesagt 1000 Jahre Österreich. Und das war natürlich zu einem Teil auch so ein bisschen ein Fuck you an an Nazi-Deutschland, die gesagt haben, das 1000-jährige Reich, aber nach 12 Jahren war es vorbei. Ja? Yeah. Aber natürlich, also von der Spitze abwärts waren die Nazis durchsetzt von Österreichern und die Mitschuld wurde dann in Österreich nicht ab den 60er Jahren, sondern tatsächlich erst ab den 80er Jahren wirklich thematisiert. Also wir haben das einfach aufgeschoben. Man hat gesagt, ah, scheiße, aber das war ja Deutschland, war ja nicht Österreich, ja. Und das war auch unsere völkerrechtliche Argumentation natürlich. Also nach dem Zweiten Weltkrieg hat Österreich gesagt, ja Moment, wir wurden ja, das wurde ja besetzt, konnten ja nichts dafür. Und das war auch der Grund dafür, warum Österreich nach dem Zweiten Weltkrieg nicht so wie Deutschland geteilt wurde. Das heißt, diese Lebenslüge, wir waren das erste Opfer, das hatte jetzt einen Zweck. Und in den 80er Jahren ist dieser Zweck dann nicht mehr notwendig gewesen. Und dann gab es so diese Aufarbeitung, die aber bis heute, ja, es gibt alle Varianten, ja, immer noch.
Ja, aber das ist aber genau dieses Beschäftigen, dieses zu sehr Beschäftigen. Das ist auch ein bisschen, ich würde es anders sehen inzwischen. Dieses starke Schuldgefühl, das ist eher etwas, was Deutsche
ein
bisschen wie eine Monstranz vor sich hertragen, um sich wichtig zu nehmen. Das ist eher das Gegenteil. Sagen, guck mal, wir sind was, ein bisschen so wie was Ausgewähltes, wir sind was Besonderes, unsere Geschichte. Es klingt bizarr, aber eigentlich sehe ich es genau umgekehrt von gerade häufig dieser eher woken Bewegung.
Yeah.
Anstatt zu sagen, ja, es ist eine extrem schlimme Zeit, es ist ein Wahnsinn, was von den intellektuellen Verlust Deutschland dadurch hatte, die größten Geister, die besten Leute verloren.
Gerade das jüdische Wien der Jahrhundertwende war der Gipfel eigentlich der Habsburger Monarchie die Folgen des Holocaust und des Antisemitismus in der Nazizeit, unter denen leiden wir bis heute und absolut. Ist beschämend. Ja?
Ich meine, und jetzt komme ich wieder fast vorwärts auf Deutschland heute, auch Österreich. eben dieses Nicht-sich-Besinnen, und ich glaube, damit hatte der Krieg was, also sehr viel zu tun. Und du sagtest, ich bin ja dieser Boom in der Bundesrepublik groß geworden. Und es hat tatsächlich sehr gut geklappt in den 80er Jahren, weil Deutschland sagte, wir sind ja nicht bis 89, 90, wir haben ja keinen Friedensvertrag, wir sind ja besetzt, wir sind ja außenpolitisch, haben wir nichts zu sagen, wir machen halt ein bisschen Wirtschaft und dealen, genau. Und dealen hier mit irgendwie jedem, den wir da brauchen auf der Welt. Das hat super geklappt.
Gute Autos?
Gute Autos, gutes Ingenieurwesen, absolut. Das ja schon 100 Jahre vorher begonnen hat, eben Mangel von Ressourcen, Ingenieurwissenschaften. Also aus Mangel heraus hat Deutschland und auch Österreich sehr viel kreative Geister gebracht, 100 Jahre früher, und hat davon gelebt. Um dann letztendlich letztendlich sagen, Militär, damit wollen wir eigentlich nichts zu tun haben, wir sind jetzt die Friedensleute, alle sind da für den Frieden, auch Verweichlichung, auch bis hin zu Universitäten. Plötzlich dieses Studium von eben Softwissenschaften und nicht wirklich Engineering, Mathematik, ja. Physik, so alles ein bisschen so verweichlicht wurde. Und ich glaube, dass wir eben heute eine Gruppe haben von Menschen, die es auch anführen, die eben nicht in der Lage ist, diese Wende, die wir jetzt erleben, diese massiven Shifts, auch kreativ, auch pushy und aggressiv was dagegen zu halten. Das ist sehr weinerlich. Und auch heute nicht zu sagen, wenn man denkt, Elon Musk schickt eine Rakete nach oben, andere nach oben. Es war Wernher von Braun, ein Deutscher. Es war Albert Einstein, ein Deutscher. Es war Schrödinger, ein Österreicher. Wir hatten Friedrich Gauss 1900, die größten Mathematiker der Welt waren Deutsche oder Österreicher. Bis in 30er Jahre mussten, wie gesagt, Mathematiker früher gewesen von Hause aus, mussten Amerikaner Deutsch lernen, weil die wesentlichen Zeitschriften in Deutsch veröffentlicht haben. Auch Oppenheimer gibt diesen Willen, musste Deutsch lernen. Und das war natürlich auch die Stärke. Und darauf sich zu besinnen, auf diese Stärke, die eigentlich da ist, diese Tradition, wird stattdessen weinerlich, ich weiß nicht, übergesagt, ja, wir wollen irgendwie der ganzen Welt helfen. Und nicht zu sehen, das ist jetzt eigentlich eine Riesenchance für Europa.
Also Europa, um die Chance zu sehen, müsste man, wie du meiner Meinung nach richtig sagst, sich auch erstmal auf seine eigenen Stärken berufen. Und das fällt den Deutschen schon schwer. Den Franzosen fällt es nicht schwer, aber die haben halt dann andere Stärken oder weniger Stärken. Ich weiß es nicht. Ja? Die haben kein Problem mit Nationalstolz zumindest. Ich sage immer, in Österreich, meiner Meinung nach unterscheidet sich Österreich von Deutschland dadurch, dass Deutschland sehr stark sich definiert über Sprache, Volk, ja, zum Wohle des Volkes, aber dem deutschen Volk steht auf dem Bundestag. Mhm. Österreich ist ja eigentlich, ähnlich wie Amerika, eine Willensgemeinschaft. Österreich ist ja kein Volk. Ja? Wir sprechen schon eine Sprache, wir sprechen dieselbe Sprache wie die Deutschen. Ja? Wir könnten theoretisch eine sehr positive, zum Beispiel Integrationspolitik fahren oder hätten eine sehr positive fahren können. Wir hätten es wie Amerika machen können. Wir hätten die besten Köpfe nach Österreich holen können. Wir hätten. Hat halt alles nicht geklappt. Ich habe mit österreichischen Wissenschaftlern, als ich noch bei der Zeitung war, mit mehreren österreichischen Top-Wissenschaftlern gesprochen, die in Amerika gelebt haben, die dort ihre ganze Karriere gemacht haben, aus Feldern, von denen ich keine Ahnung habe, Physik, Computer, dies, das, ja, die mir alle gesagt haben, sie würden sofort nach Österreich zurückgehen, Lebensqualität etc. pp. Aber selbst wenn sie so groß waren, dass sie bereits und da reden wir noch von Bruno Kreisky, also von anno dazumal, selbst wenn sie so groß waren, dass sie bereits bis zum Bundeskanzler gekommen sind und der ihnen das Blau vom Himmel versprochen hat, es ist halt nie geschehen. Ja? Und man hat nie wirklich etwas unternommen und darunter leiden wir heute wahnsinnig, dass wir quasi dass wir keine Identität in dem Sinne definiert haben, in die man die Leute integrieren kann. Wir reden immer von Integration, aber wir wissen nicht genau, was wir damit meinen. Und es ist in Österreich noch besser als in Deutschland, weil wir eben die österreichische Fahne zu schwenken ist kein Problem, weil die war ja in der Nazizeit nicht aktiv sozusagen. Ja? Das geht noch. Beim Skifahren, beim Fußballspielen, ist das okay. Ja? Das funktioniert. Aber wir sind weit entfernt davon zu sagen, wir sind wir und wir sind stolz auf uns und wir machen das jetzt vernünftig. Also das, wenn dieser Prozess begonnen hat, dann hat er jetzt erst begonnen. Und ich habe große Zweifel daran, dass der passieren wird auf einer emotionalen Ebene als wir sind Europa. Das kann ich mir nicht, beim besten Willen nicht vorstellen.
Nein, das ist das, also das glaube ich, als Europa, wie wir es kennen, wird so zerfallen. Was nicht schlecht sein muss.
Nein.
Was nicht schlecht sein muss. Und ich glaube halt, dass das Wichtige, was meine Generation halt hatte, du hast es absolut richtig gesagt, diese boomende 80er Jahre.
Yeah.
Das war dieses, es passt schon alles, der Staat wird für uns sorgen, ich muss mich um nichts kümmern, kein Investment. Die Bank war mein Sparbuch. Und wenn ich dann mal älter werde, dann habe ich so ein ganz entspanntes Leben. Das ist jetzt alles mal in Frage gestellt.
Und es ist ja offenbar kein Wunder, warum Bitcoin ausgerechnet in Deutschland und im deutschsprachigen Raum so unglaublich boomt. Das muss ja einen Grund haben.
Ja, ich weiß nicht, Nico, ob das richtig ist, wenn ich die Zahl stimme. Ich glaube, der Besitz von Bitcoin auf Bevölkerung bezogen ist höher als von Aktien in Deutschland.
Das kann gut sein.
Ich glaube, die Aktien sind so bei 11-12%. Ich glaube, Bitcoin ist eh höher. Also
das kann gut sein.
Aber Aktien gibt keine Aktienkultur in Deutschland. Überhaupt nicht. Sparbuchkultur.
Ja, aber Bitcoin ist ja quasi die Modernisierung der Sparbuchkultur.
Ja, und, aber ich glaube, Bitcoin ist, und deswegen ist es interessant, auch wieder nicht die Vision zu haben von einem, jetzt nehme ich es mal Deutsch oder Österreich, sagen, schaut, da haben wir ja was eine revolutionäre Idee ist. Was, wenn wir ein bisschen unsere Idee, wenn wir uns die hinterstellen, auch als Deutsche und es offen machen. Und ich sage jetzt nicht, dass wir uns anspornen, sondern lass die Leute es machen. Keine Steuern drauf verlangen und jeder kann da machen, wie er es will. Und auch der Staat sagt, weißt du was, nehmen wir es auch mal als Reservewährung für die Bundesbank. Machen wir doch auch mal. Und irgendwann druckt man sogar einen Deutschmark gebackt, zum Teil mit Bitcoin. Also Ideen.
Habe ich auf Twitter letztens vorgeschlagen. Ja.
Wirklich?
Ja, ich habe gesagt, Deutschland möchte aufrüsten, ich hätte da eine Idee. Und dann habe ich ein Foto von einer Deutschmark und Bitcoin gemacht. Ja?
Ah, habe ich. Ja. Also muss ich mir nachher angucken. Und ich glaube tatsächlich, dieses auch zu sehen, dass das die Möglichkeit ist zum Wohlstand, gerade auch in solchen Zeiten wie jetzt. Weil, und das befürchte ich, was da jetzt gerade abläuft. Wie gesagt, ich bin 2005 noch eben konservativ, CDU, und ab 2009 nicht mehr gewählt. Mhm. Erstens, ich war immer in Amerika. Ich dachte, ich sollte auch nicht in England, wenn ich da nicht bin. Aber ich konnte nicht. Hinter der Politik von Merkel dachte ich, das ist bizarr. Erstmal fand ich ihre Vorgehensweise während der Finanzkrise. Zum ersten Mal dachte ich, das ist seltsam. Dann natürlich auch Atomkraft 2011, dann auch der Euro, Bailout, also das ist so
Flüchtlinge
2015, das wird ja immer noch bizarrer, so ein Double Down.
Und es hat aber nicht aufgehört.
Wurde immer,
also es wird auch jetzt noch täglich bizarrer.
Wird immer bizarrer, aber ich glaube, es ist ein gutes Zeichen. Warum sage ich das? Es gibt doch von Ernest Hemingway, den ich sehr mag, in einer Bücher schreibt er, ich glaube, da gibt es diesen Dialog zwischen den beiden Leuten und einer ist eben bankrott gegangen. Sagt, erzähl mir mal, wie bist du bankrott gegangen? Sagt er, na, sehr leicht, auf zwei Arten. Zuerst schleichend und dann ganz plötzlich. Yeah. Und ich glaube, Deutschland hat es schleichend in den letzten 10 Jahren gehabt. Ich habe das vor 10 Jahren in Deutschland meinen Freunden gesagt, die ich dann aber zu sehen. Ich sage, du bist so negativ, du bist zu amerikanisch. Meine ich, nein, das ist nicht auch, ich bin ein Kapitalmarkttyp, das wird nicht klappen. Und ich habe gegen Subprime gewettet. Ich wette gegen existierende Systeme. Ich habe mit Bitcoin mit meinem Investment gegen jetzt das System gewettet. Und das ist erstens immer billig, die andere Seite zu nehmen. Und ich glaube, das wird kein gutes Ende haben.
Das ist ja gerade ganz, ganz wichtiges Zitat, das du da gerade gebracht hast. Und keine Sorge, lieber Piers, wir kommen bald zum Ende, aber das ist echt wichtig. Du hast gerade gesagt, es ist immer billig, die andere Seite zu nehmen. Das ist quasi die invertierte Argumentation von, dass Bitcoin aus unserer Sicht heute noch immer stark unterbewertet ist. Was heißt das? Das heißt quasi, wenn 99 Leute wetten, es geht rauf, und du wettest als einziger, es geht runter, das ist für dich dann, diese Wette ist dann billig, das willst du damit sagen?
Ja.
Kannst du das erklären, weil das ist spannend?
Ja, weil das ist so ein bisschen aus dem Subprime-Beispiel zu nehmen. 3 Milliarden hier. Wir zahlen jedes Jahr an Prämie an die Gegenseite 7,5 Millionen. Und wenn es schief läuft und wenn das ist, was ich glaubte, oder Greg Lippmann, wir beide glaubten damals, dass es wirklich so ist, wie wir denken, dann kann man da bis zu 3 Milliarden machen, die man auch etwa gemacht hat.
Ja.
Und wenn wir nicht richtig legen, dann im schlimmsten Fall legen, kostet uns 20, 30 Millionen.
Was in Wahrheit keinen Unterschied macht.
Was keinen Unterschied macht.
Weißt du, das ist mein, das
wenn ich jetzt Bitcoin angucke,
ja,
ist ganz interessant. Wo denke ich, kann es hingehen? Da gibt es jetzt verschiedene Schulen, das weißt du besser als ich.
Na, aber du kannst gerne ein Preisziel benennen, dann kann ich das in den Thumbnail tun und dann klicken es die Leute.
Also ich denke, die nächsten 8 bis 9 Jahre sind wir deutlich über 1 Million.
Mhm.
In 15 bis 20 Jahren bei über 10 Millionen. Das kann man verschiedenmäßig ableiten. Ich leite es eigentlich so ab, wo ich hergekommen bin, von der mathematischen Seite. Und zwar habe ich tatsächlich mal auf Twitter vor über einem Jahr mal gesehen, diesen Giovanni Powerlaw.
Ja.
Und das habe ich sofort, ich habe nicht lineare Dynamik gemacht während meiner Mathematikzeit und Promotion. Und er hat gesagt, Skalarinvariant, absolut. Ich habe das so in 5 Minuten im Excel-Sheet so, ja, der hat recht. 5,8 ist der Exponent. Und habe das getestet hoch und runter und sagte, ja, das ist so ein bisschen wie bei Subprime. Mein eigenes Ding, ich höre mir nichts anderes, sondern der hat einen Punkt. Und komischerweise ist der Preis auch da, wo es ein Seele sieht. Ich bin jetzt nicht einer der Gläubigen, der sagt, oh, das wird 5 Billionen oder 5 Trillionen, weil es gibt ja diese Leute. Ich meine, wenn wir mal dahin kommen, dann leben wir in ganz anderen Situationen, die wir alle nicht wünschen. Ich glaube tatsächlich, über 1 Million ist ja deutlich in den nächsten 8 bis 9 Jahre. Und dann auch, und daher wegen dem Powerlaw, glaube ich, nicht, wenn Leute sagen, oh, 1 Million 2026. Nein, wird nicht passieren. Überhaupt nicht. Und es ist auch nicht wichtig, die Stärke kommt von diesem Netzwerkeffekt, der durch Adaption immer mehr Leute kommen rein und reden, wird es letztendlich die Stärke von einem Bitcoin, das übrigens auch der Vorteil ist gegenüber allen anderen. Was ich übrigens auch gemacht habe wegen dem Powerlaw, Patentsgesetz, ich habe das mal getestet auf Aktien und anderen Sachen. Und man sieht es ja in zum Beispiel Gewicht und Energieverbrauch bei Lebewesen, sieht man das ja sehr schön, dass letztendlich im Lock-Lock alles sehr linear wird. Aber Kleiber-Gesetz, ich glaube auch ein Österreicher, Kleiber, Max Kleiber, kennst du das?
Nein, sorry.
Achso, das ist mal dann, das ist ganz interessant.
Mathematik jetzt.
Nee, okay. Aber das passt zu Bitcoin. Und das ist so etwas, was eigentlich zu Bitcoin passt. Was Kleiber, das gibt es seit über 100 Jahren, hat er festgestellt, wenn du da auf die X-Achse guckst du das Gewicht an von Lebewesen und auf der Y-Achse den Energieverbrauch. Yeah. Wir verbrauchen etwa 2000 Kalorien am Tag. Und dann sagst du, ja, von einer Amöbe, von einem Vogel, von einer Katze, Hund, Pferd, Mensch, Pferd, dann ein Bär und dann gehst du zum Blauwal. Dann sieht das natürlich irgendwie unten aus, eine Blauwale ist da ganz oben. Irgendwie siehst du da nichts. Dann sagst du, jetzt machst du mal auf beide Seiten den Logarithmus. Also Logarithmus, Captain aus der Schule und zeichnen den Graph. Dann ist es ein Graph mit der Steigung von 3/4, 0,75. Und genau ähnliche Gesetze sieht man immer wieder, zum Beispiel Länge von der längsten Straße in Städten, Verbrecherquote. Das heißt, wenn du eine Stadt kennst und wie viele Leute da leben, dann kannst du eigentlich alle anderen Parameter aufgrund des Gesetzes ganz gut ableiten.
Ja, Pi mal Daumen.
Pi mal Daumen. Und bizarrerweise siehst du, und das funktioniert immer, warum funktioniert das Gesetz? Wann kommt das Power? Das funktioniert dann, wenn du unabhängige Einheiten quasi arbeiten da gegeneinander, miteinander, um an was Gemeinsames aufzubauen. Unsere Zellen, obwohl wir versucht, ganz anders aussehen wie zum Beispiel eine Amöbe oder wie so ein Blauwal, haben wir letztendlich bauen so ein System auf. Eine Stadt von einzelnen Leuten, jeder macht sein eigenes Ding, aber am Ende entsteht da dieses Ökosystem, sozioökonomisches System Stadt. Bei Bitcoin hast du letztendlich, und da ist es ganz extrem, hast du eben diese einzelnen Knoten, hast die Miner, dieses Riesensystem, dieses Netzwerk alten, die immer größer waren, wo jeder sein eigenes Ding macht. Und dann gibt es den, der es mit seiner, der Miner macht, das zu Hause versucht. Sehr unrealistisch, aber er versucht. Und dann gibt es diese Professionellen, die da irgendwo wahrscheinlich in Island sitzen, um billige Energie zu haben. Und dann macht, und Bitcoin-Transaktionen finden statt, warum sie auch immer stattfinden, völlig unabhängig voneinander. Und das hat einen starken Netzwerk- und Netzwerkeffekt. Und der Exponent übrigens ist hier bei 5,7 bis 6. Also eher so 5,8, sage ich mal. Also deutlich höher. Das ist ein extrem starker Netzwerkeffekt. Gemessen sozusagen, in dem Fall X-Achse ist vom ersten Block 2009 und die Y-Achse ist der Preis von Bitcoin. Und du kannst da verschiedene andere Sachen dir analysieren. Und das fand ich jetzt von der mathematischen Seite, habe ich sofort gesagt, wow, das ist hochinteressant. Und ich habe das versucht, dann für Aktien mal zu machen. Klappt es nicht.
Interessant.
Die haben einen exponentiellen Anstieg. Exponentiell steigt zwar stärker, aber kollabiert. Das ist immer das Gefährliche.
Die steigen in der im Log exponentiell.
Die steigen im X, lass du nicht Log, und die steigen dann linear im Log, aber nicht Log. Das heißt, sie sind exponentiell, die steigen deutlich stärker an, als zum Beispiel 2 hoch 5, 2 hoch 6, 2 hoch 7, das ist ein typisches exponentielles Wachstum. Und das Interessante dabei ist jetzt, die Systeme sind dann irgendwann auch instabil und kollabieren, alle. Unternehmen kollabieren ultimativ. Und warum ist es so, dass so ein Unternehmen exponentiell geht? Weil letztendlich hast du eben nichts Dezentrales. Du hast ein Management, du hast einen Founder, der treibt das alles. Und wenn sich mal ändert, dann ändert sich das ganze Charakter von dem Unternehmen. Das heißt, das Dezentrale steht für Potenzgesetz, das Zentrale steht für was Exponentielles, aber Instabiles.
Das heißt, du hast das Power Law selbst nachgerechnet.
Ja.
Und du hast, deiner Meinung nach, ist es zutreffend.
Ja.
Und das bedeutet, dass wir bei Bitcoin quasi, der Bitcoin-Preis stellt einen Proxy für die Adoption von Bitcoin als Wertstandard in den Köpfen der Menschen dar. So wie Howard Lutnick gesagt hat, könnte man das doch quoten, auch an der Börse. Und der wächst, so wie alle anderen natürlichen Phänomene, weil die Menschen zwar einzeln einen freien Willen haben, aber als Masse sehr wohl quasi wie ein Organismus eigentlich arbeiten.
Genau.
Und am Ende des Tages, und das finde ich so faszinierend, ist es auch immer der Weg des geringsten Widerstands. Wenn nämlich Bitcoin theoretisch so einen Anstieg hätte, wenn morgen in der Zeit, wenn das passieren würde, was sich viele Bitcoiner wünschen, wenn morgen in der Zeitung steht, Bitcoin springt von 80.000 auf 1 Million, weißt du? Ja, was würde passieren? Alle Politiker der Welt wären gezwungen, die Bitcoiner zu verfolgen, zu enteignen, um wieder Gerechtigkeit herzustellen. Ja? Eigentlich versteckt man sich quasi hinter dem Mainstream-Narrativ, Bitcoin ist irgendwie meh, weißt du? Es ist so, ja, Bitcoin ist auf 100.000 gestiegen, aber jetzt ist wieder auf 80.000 gefallen. Ja. Also Leute, ich habe das schon miterlebt, mehrere Male schon, dass du quasi dann, du wirst fast mitleidig behandelt von Menschen, die vorher keine Bitcoin hatten und auch nachher keine Bitcoin hatten. Ja, und dann steht Bitcoin auf, weiß ich, 60.000 und die Leute fragen dich mehr oder weniger, ob du eine Suppe haben willst. Ja, also das ist ein psychologischer Selbstschutzmechanismus von denen, die nicht drin sind, die sagen, ah, ja, ist ja gefallen, ist ja jetzt vorbei. Und das geht so lange gut, bis du selber einsteigst. So.
Ah, das ist ein interessanter Punkt. Das ist vorbei. Was hat mich zu Bitcoin wirklich getrieben? Das ist interessant. Also ich habe gesagt, die Investition und sowas, es war mehr so von Investment-Engel in ein Unternehmen mit interessantem Management. Sicherlich. Was ultimativ mich überzeugt hat, ist auch wieder etwas, das passt zu dem Power Law gerade eben, nie gesehen habe vorher im Finanzwesen. Wie gesagt, ich kam auf Subprime. Da hast du gesehen, der Subprime-Markt Anfang 2000, mini, und 2004, 2005, die ganze Welt springt da drauf und dann geht es exponentiell nach oben. Das ist komisch. Die Volumen auch, habe ich ja selber gesehen, plötzlich von, machen wir mal so 10, 20 Millionen, redest du über 300, 400 Millionen in der Woche. Das ist bizarr. Und irgendwann kollabiert das Spiel vorbei. Bitcoin hast du, und das hatte ich deswegen anfangs gesagt mit den FX-Händlern in der Bank. Du hast, das war immer all over the map. Das ist gestiegen, wieder 80% gefallen. Und denkst du, okay, jetzt ist vorbei.
Vorbei, ja.
Und dann ist das Ding wieder gestiegen auf 3-mal höheren Preis oder 10-mal höheren Preis, um dann wieder zu fallen, um dann wieder auf einen deutlich höheren Preis zu sein. Und das habe ich nie gesehen. Da dachte ich, das ist so ein resilientes Biest hier. Das habe ich nie wirklich erlebt im Handel und in meiner Erfahrung. Und in sowas willst du drin sein. Das gibt dir Sicherheit. Und das Schöne ist, dass das Ding immer wieder fällt. Das haut mal auch die raus, die eigentlich da irgendwie mit sowas auch nicht umgehen können. anstatt zu sagen, das gibt eigentlich die Stärke und die Sicherheit. Und für mich jetzt als, wo ich sage, da fühlt man sich eigentlich wohl, ist diese Sicherheit, diese sehr, eher schon so eine wissenschaftliche, das ist für mich jedenfalls, sagen Skalar in meinem Patentsgesetz, ja, das macht Sinn für mich auch intellektuell. Das ist wie man sagt, was ist besser, Kapitalismus oder Sozialismus? Ist das für mich Kapitalismus? Lass den Einzelnen entscheiden, was er will. Also so persönliche Freiheit, Liberty, wie es die Amerikaner sagen. Hier sage ich auch, wenn es um Bitcoin geht, weißt du was, das gibt mir diesen Rahmen, wo ich sage, für mich intellektuell auf meiner Geschichte, kann ich das so skalar einmachen, verstehe ich das, gibt mir das Sicherheit, sage, das passt schon. Wo ich jetzt nicht irgendwelche wilden wo ich sage, auch das wird zur Hyperinflation kommen und dann ist das Einzige. Also ich glaube, und ich bin auch nicht in diesem Camp, ich bin ein sehr relativ nüchterner, rationaler Mensch, was es angeht. Aber ich glaube, daher wird, und auch jetzt gucken die Leute, ja, wo geht es denn hin? Bitcoin vom Power Law impliziert ist, glaube ich, so mit 90.000er. Es sind nicht wirklich verschiedene Modelle, zwischen mit 80er bis 100.000er Range, so in der Ecke. Also, und das wird immer diese Range auch sein. Und ich finde es beruhigend.
Entschuldigung, welche Range meinst du jetzt?
Jetzt zum Beispiel. Jetzt sollte man zwischen. Ja, der Preis jetzt, der faire Preis, ist so zwischen 85 bis 100.000.
Im Power Law.
Im Power Law.
Ja.
Aber die Leute haben das Gefühl, wie du sagst, weil es gefallen ist, oh mein Gott, das ist wieder alles vorbei.
Ja, wir sind ja sogar, wir nehmen das jetzt auf Ende März, ja, das muss man dazu sagen, weil ich weiß ja nicht genau, wann es rauskommt, aber ich mache das ja inzwischen auch auf meinen Videos schon ab und zu, dass ich mir auch den Preis ansehe. Ich starre jetzt auch schon lang genug auf den Preis, um ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen zu haben. Ich bin jetzt bei Gott kein Händler oder so, aber es gibt mir gewisse Informationen. Und was aufgefallen ist, ist, dass also an dieser Medianlinie, dieser fairen Preislinie sind wir jetzt in Wahrheit zweimal abgeprallt. Wir sind abgeprallt beim ersten All-Time-High vor der Wahl, dann sind wir wieder seitwärts gegangen, dann nach der Wahl sind wir auf 100.000 gegangen und zu dem Zeitpunkt sind wir wieder an dieser grünen Linie abgeprallt. Das heißt, im Power Law sind wir eigentlich nie, sind wir bis jetzt noch gar nicht in den richtigen Bullenmarkt gekommen, um ehrlich zu sein.
Absolut.
Und wenn man sich das dann Ganze, wenn man Bitcoin priced in Gold ansieht, sieht man dasselbe Bild. Also quasi Hardwährung in Hardware dargestellt. Das heißt, eigentlich haben wir jetzt nur mal verkraftet die gewaltige Fiat-Inflation der letzten Jahre. Und jetzt kommt noch dazu, keine Ahnung, Deutschland druckt hier Panzer, was auch immer. Also es kommt ja, weißt du, das habe ich spätestens ich persönlich, ich habe noch bis 2020 geglaubt, dass wir irgendwann zurückgehen in eine Art Normalität. In diesem, also dass wir irgendwann mal wieder die Schuldenregeln einhalten und wir weißt du, und dann 2020, als die war es bei mir auch persönlich so, ich habe das auch erzählt, ich stehe auch dazu, dass ich eigentlich erst sehr spät bei Bitcoin dann auch wirklich überzeugt war. Und zwar deswegen, weil ich einfach im Goldcamp war lange und mich dann auch nicht damit beschäftigt habe. Und 2020, als es runtergegangen ist, am 13. März, habe ich noch geglaubt, Bitcoin stirbt. Habe das auch getweetet damals. Bitcoin stirbt jetzt.
Du bist also 2020 rein in Bitcoin.
Ich habe 2020 noch einmal am Boden alles verkauft, was ich hatte. Mit Verlust. Und dann ist das passiert, was jeder bei Bitcoin einmal erleben muss. Dann ist es wieder rauf.
2020 Boden war bei 3.000, 4.000, 3.500.
Und dann ist es wieder raufgegangen. Und dann habe ich gedacht, scheiße. Und dann habe ich gecheckt, okay, die reagieren jetzt auf diese Corona-Krise wieder mit Geld drucken, mehr noch als je zuvor, und Bitcoin hat es schon wieder überlebt. Und das war der Moment, der für mich überzeugend war. Das war der Moment, wo ich gesehen habe, okay, das ist real. Ja? Und dann der Rest ist Geschichte. Jetzt sitzen wir hier.
Ich glaube vielleicht, um da das zum Übergang zu machen, zum Schluss zu meinem Kapitalmarkt-Hintergrund. Was war das Interessante, ja, von nicht, dass es Subprime sein sollte. Was wir in der Lage waren zu machen, und ich glaube, das fehlt hier. Ich sehe da die Vision für Bitcoin. Jeder sagt, ja, der Präsident, was macht der? Und das finde ich bizarr, dass irgendwie die Bitcoin-Gemeinde auf die Entscheidung von einem Politiker, ich tweete ab und zu dazu auch, schaut. Ich meine, das ist größer wie ein Donald Trump. Also wenn Bitcoin Donald Trump braucht, dann sollte es kein Bitcoin haben.
Wir wissen aber, dass Bitcoin größer ist als Donald Trump, weil Bitcoin hat auf die Ankündigung von Donald Trump eine Reserve anzulegen bei der Nashville-Konferenz, hat Bitcoin nicht reagiert.
Absolut. Und jetzt, aber was halt für Bitcoin interessant ist, ist, du hast einerseits diese MicroStrategy-Sache, der kauft, als ob es keinen Morgen gibt, hat 500.000 Bitcoins, der Michael Saylor. Aber was tatsächlich die Leute noch nicht begriffen haben, ist, du hast die ETFs. Natürlich war es ein großen. Es ist interessant, auch bei Bitcoin, es ändert sich ja ständig, wer da reinkommt. Was noch fehlt, ist, glaube ich, das wirklich ist institutionelle Geld. Das kann aber gar nicht rein, jetzt mal ein Gefühl zu geben. Michael Saylor ist wirklich nicht im richtigen Spiel, eigentlich ganz krass formuliert. Warum? Er geht auf den Convertible Equity Market. Das ist ein kleiner Markt. Der große Markt ist Fixed Income. 300 Billionen oder 300 Trillionen in den amerikanischen. Das ist der große Markt. Das sind die Versicherungen. Das sind die ganz großen.
Das sind die Anleihen.
Anleihen. Dafür brauchst du aber Ratings. Das ist die Idee wie bei Briefungen. Dafür musst du in der Lage sein, quasi Bitcoin in eine Box zu tun, Anleihen zu begeben und die geratet zu haben.
Ja.
Und ich glaube, das ist machbar aufgrund der Historie. Na, ich hab ja im Subprime und im Derivalbereich alles geratet gelassen. Da waren Dinge AAA, wo ich dachte, okay, hätte man lieber nicht machen sollen. Und ich glaube, wenn das doch kommt, und und Michael Saylor kennt den Markt nicht, der kommt aus dem Technologiebereich, hochintelligenter Kerl, sehr erfolgreich. Der macht halt das, was man macht. Aktienmarkt ist auch okay. Aber wer tatsächlich diesen Anleihenmarkt knackt und dieses Rating knackt, und da braucht nicht mal die Moody's und S&P, sondern ein Groll ist gut genug, tatsächlich dann öffnet sich der Markt nochmals in einer ganz anderen Art. Und das hat nochmals einen ganz anderen Boost. Aber das Schöne ist, es entwickelt sich halt genau so langsam.
Weil würde das nicht, wenn wir sagen, du sagst jetzt, gib mir nochmal die Zahlen, du sagst, wir steigen wann auf 1 Million?
Das Powerlaw ist das folgende: Es gibt gute Ranges vor Ort. Das sagt so, wir sollten nach 2027
nicht mehr unter 1 Million
fahren. Nicht mehr unter 100.000 sein.
Ah, sorry, okay, dann
nicht mehr
100.000. Ja. Und das ist not financial advice, by the way. It's not financial advice.
Nein, ich bin Investmentbanker.
Keine Finanzberatung.
Frühere Investmentbanker, man soll das nicht so ernst nehmen, was ich sage. Also keine Finanzberatung, um Gottes Willen. Aber also hier for the record, was Pio Sprenger denkt, am 21. März 2025, dass im Mitte 2027 Bitcoin nicht mehr unter 100.000 Dollar sein sollte. Dass er frühestens in 2030 über 1 Million sein könnte. Yeah. Frühestens. Und dann wahrscheinlich so ab Mitte den 30ern nicht mehr unter 1 Million. Yeah. Und in 15, 20 Jahren auf 10 Millionen kommt.
So, und das wollte ich jetzt nur einmal nur darstellen, weil erstens passt es ja sowohl deine Prognose als auch die Michael Saylor-Prognose als auch die Prognose von vielen anderen, sowohl kurz- als auch langfristig, inzwischen zum Powerlaw. Also praktisch alle, denen ich zuhöre, die einigermaßen ernst zu nehmen sind, passen deren Preisprognosen kann man im Powerlaw abbilden, ja, von der Zeit und von der Preisachse. Zweitens, damit wir auf 100.000 steigen, brauchen wir wahrscheinlich, wissen wir, wir waren ja schon bei 100.000. So. Das heißt, da brauchen wir das, was du jetzt gerade gesagt hast, Fixed Income und so, brauchen wir noch nicht. Aber ich sage mal, für den Schritt zu 1 Million oder mindestens von 1 Million auf 10 Millionen, da müssen wir ja immer neue Kapitalpools quasi aufmachen. Ja? Und das ist die Aufgabe und ich glaube schon, dass ein Saylor das auch verstanden hat, der macht halt nur eins nach dem anderen. Ja? Vielleicht kommen noch andere, aber ich glaube, da gibt es ja Banken inzwischen, die sagen, wir verpacken Bitcoin in Schuldinstrumente rein und ich nehme einmal stark an, dass es sowas auch bei Cantor Fitzgerald inzwischen gibt. Ja. Ja. Also das wird kommen, bis hin zu der Idee, Bitbonds überhaupt als Staatsanleihe aufzulegen. Ja.
Das El Salvador hatte, glaube ich, so ein Vulkan.
Ja, aber da gab es jetzt eben auch schon aus Amerika die Idee. Mhm. Ja. Und es ist eine Sache, ob El Salvador das macht oder eine andere Sache. El Salvador hat es auch noch nicht gemacht, by the way.
Oder Vulkanobonds.
Ja, das
ist so ein kleines
das
Ding.
Gibt's auch, also das ist alles nicht das kannst du jetzt nicht wirklich, das ist nicht das, was du meinst. Was du meinst, ist wirklich, dass quasi der Wall Street Kapitalmarkt Bitcoin einbaut und das beginnt bereits, aber es beginnt halt sehr langsam und es ist unser Privileg, das überhaupt jetzt schon beobachten zu dürfen. Und deswegen habe ich dich auch gefragt nach dieser Wettengeschichte, ja, dass es billig ist, dagegen zu wetten. Ja, es ist heute immer noch billig, gegen das Fiat-System zu wetten und gegen das Schuldsystem zu wetten. Und unsere Eliten, speziell in Europa, und das sieht man, glaube ich, jetzt ganz, ganz schlimm. Unsere Eliten in Europa sind genauso wie deine Chefs damals in der Finanzkrise. Die haben sich in ihre Corner Offices eingesperrt und haben keinen Plan, was sie tun sollen.
Aber vielleicht zu dem Thema, jetzt hast du ein Instrument, das heißt Bitcoin, das jedem Einzelnen die Möglichkeit gibt zu sagen,
ja,
ich investiere jetzt mal, geh mal ein bisschen weniger im Urlaub, mach mal weniger, investiere jetzt, sag ich mal eine Zahl, 5.000 Euro, ja, die ich irgendwo rumliegen habe. Und die lege ich da heute rein, denk da nicht lange drüber nach.
Mehr mache ich auch gar nicht.
Und in 15 Jahren gucke ich auf und sage, eine halbe Million oder vielleicht mehr. Und dann mag ich plötzlich, bin völlig frei und unabhängig. Eine Entscheidung.
Ja.
Eine Entscheidung, die letztendlich mein Leben verändert. Vielleicht, das passt wieder zu meinem Subprime-Ding. Wir hatten damals angeguckt, ich habe über den Monk Stanley Deal gesprochen. Das war ja ein Trade. Ich habe ja jeden Tag, und wir haben ja ständig gehandelt. Wir haben die Analyse gemacht. All die anderen 99,9 Entscheidungen hättest du auch nicht machen müssen. Die hat gar keine Rolle gespielt. Plus, minus waren wir da null. Nicht besser wie die anderen, eher vielleicht sogar negativ. Es ist diese eine Entscheidung. Und das ist auch diese Werte. Und ich glaube, Bitcoin ist diese eine Entscheidung.
Absolut, bin ich bei dir. Und ganz ehrlich, ich sage ja, das ist auch immer ein Zitat von mir, das ich gerne bringe. Ich sage, wenn die Bitcoin-Wette nicht klappt, habe ich auch nur die Probleme, die alle anderen sowieso haben. Ja. Also es ist sozusagen, und das sind diese paar, diese Prämie, die du quasi zahlst, ist dann okay, ja, aber ist auch der Weg das Ziel, deswegen mache ich auch diesen Kanal hier, um uns sozusagen auf diesem Weg auch gemeinsam herauszufinden, was wir da eigentlich gerade tun. Und Pius, ich muss dir sagen, vielen Dank. Das ist ein irres Privileg, mit dir über all das sprechen zu können. Ich hoffe, dass du dich, falls du wieder mal in Wien vorbeischaust, wieder mal meldest.
Ja,
und dann machen wir eine zweite Variante und können alles, was in der Zwischenzeit passiert ist, nochmal Revue passieren lassen. Für alle, die dich jetzt suchen wollen im Internet, wo finden sie dich denn?
Pius, ich bin auf Twitter mit meinen irgendwie 50 gefühlten Followern. Twitter, da bin ich unter Pius the Banker, da kommentiere ich auf Bitcoin, aber auch politische Szenen, Tweete in Deutsch und Englisch, da kann man mich finden. Das ist im Wesentlichen, halte ich mein Leben sehr einfach. Es ist Bitcoin, es ist meine Tweets und ein bisschen mit netten Leuten, wie eben heute mit dir, Nico, sprechen zu können und lernen und doch auch einiges lernen zu können und ein bisschen Leuten was mitzugeben.
Wunderbar. Vielen Dank, dass du vorbeigekommen bist. Das machen wir auf jeden Fall wieder. Ich wünsche dir alles Gute. Bis zum nächsten Mal.
Danke, Nick.
Ich hoffe, euch hat diese Folge von Was Bitcoin bringt gefallen. Und wenn dem so ist, dann lasst doch gerne 5 Sterne bei Apple, Spotify da oder ein Like auf YouTube, ein Subscription auf YouTube. Das freut mich auch immer. Da könnt ihr dann auch Kommentare hinterlassen oder ihr schreibt mir ein Mail an hallo@wasbitcoinbringt.com. Vielen Dank auch an die absoluten Legenden von euch, die das Ganze über Fountain hören oder andere Value-for-Value-Apps und immer wieder auch Satz rüberschicken. Dafür bin ich mega dankbar, das ist mega motivierend. Besucht auch unbedingt meine Sponsoren, unsere Sponsoren, die uns unterstützen und auch Codes zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel Coinfinity, wie 21 Energy, wie Bitbox, wo ihr mit Was Bitcoin bringt günstiger einkaufen könnt. Und die Liste an Vorteilen, die euch dieser Code bringt, die könnt ihr auch finden auf wasbitcoinbringt.com. Schaut euch da unbedingt die Vorteile an. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Euer Nico.